Hallo und herzlich willkommen zum Karnevals-Podcast Ready for Review mit dem Funke-Mariechen Sandra. Hallo Sandra.
Hallo. ja, hallo Daniel.
Hallo alle Hörer, die noch da sind.
Es fällt mir gerade ein, dass ich vergessen hatte, im Vorgespräch dir über unsere Kostümbestellung zu berichten. Aber gut.
Okay.
Das, ja. Vielleicht siehst du das am Samstag. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ready for Review. Und ich glaube, so schnell haben wir es nie geschafft, vom Thema abzukommen. Und ja, dann ist schön, dass wir es so wieder zusammengefunden haben.
Genau, so kurz nach der Veröffentlichung der neuen Folge, nämlich heute ist der 23. Februar und seit, ich glaube, Sonntag, dem 20. dann, ne?
Ja,
ja, könnt schon, ihr ja. Schon die neueste Folge hören, die vielleicht ein bisschen in der Produktion gebraucht hat, aber gut Ding will Weile haben.
Genau, ich hab den Eindruck gehabt, dass Herr Daniel die Folge nur am Sonntag rausgebracht hat, damit wir heute wieder Podcast aufnehmen können.
Nee, das war, also es war ja fast 2 Wochen, das eine Wochenende ist immer so moralisch okay. Und danach habe ich gedacht, okay, jetzt 2 Wochen, nee, das ist doof. Also, ich habe nicht nur an heute gedacht. Ich habe gedacht, ich hatte Sonntag Zeit und dann habe ich...
Ja, das Wetter war ja auch so Schiete, sagen wir mal. Das war eigentlich das perfekte Wetter, um halt zu schneiden. Und ich habe mich ja auch sofort motiviert, um am Rechner zu sitzen und dann nochmal schnell die Shownotes hinterher zu hacken.
Das ging so mega schnell. Also das ist so der neue Goldstandard. Aber jetzt hab ich, das Schöne ist, jetzt habe ich Zeit, die neue Folge zu schneiden. Weil wenn wir die jetzt sofort raushauen, kriegen wir berechtigt Ärger. So ja. 2 Wochen muss die Folge ja schon draußen sein, damit die so ein bisschen...
Damit sie so gut abgegangen ist, ne?
Ja, aber wir haben ja jetzt schon das erste Feedback davon bekommen. Lieber Stefan, tut mir echt leid, dass wir so eine Enttäuschung sind.
Aber da muss ich sagen, da habe ich eine These.
Ja.
Und zwar in vielerlei Hinsicht. Alle, die Neo Leo 2 gut finden, finden auch Fisch gut. Und alle, die Thermomix besitzen, bestellen auch bei HelloFresh.
Echt?
Also zumindest in meiner Blase habe ich den Eindruck, alle, die Thermomix zu Hause haben, die bestellen auch bei HelloFresh und finden HelloFresh total toll.
Meine Schwiegermutter hat die Lidl-Variante, ist das, glaube ich, vom Thermomix. Ich glaube, die darf man nicht mehr kaufen in Deutschland. Irgendwas war da. Auf jeden Fall, aber die bestellt nicht bei HelloFresh.
Ja, die hat auch keinen Thermomix.
Also es muss von der Marke...
Also zumindest in den Pattern, was ich bei mir in meiner Blase beobachte, ist... Alle, die so einen richtigen Thermomix haben, die finden auch HelloFresh total toll und bestellen da.
Ja, das ist...
Aber das würde auch passen, weil ich habe den Eindruck, dass viele, die einen Thermomix haben, auch keinen Bock auf Kochen haben. Deswegen auch bei HelloFresh bestellen.
Das wäre jetzt die Überleitung zu Ready for Rezepte, dem neuen Rezepte-YouTube-Stream.
Ja. Also ja, die an der Rezepteseite arbeiten wir noch. Das hat auf jeden Fall schon mal auf unsere To-Do-Liste geschafft.
Genau, wie ganz viele andere Sachen. Und das eine oder andere, da kommen wir heute noch zu, hat es dann mit ganz sanftem Druck von der Sandra auch noch auf die Seite geschafft. Ja.
Hallo, ich habe dir keinen Druck gemacht. Ich habe gesagt, ob wir das Thema sprechen wollen, hast du gesagt. Aber erst wenn die Seite fertig ist, so habe ich auch okay gesagt.
Ja, und dann ist mein Problem gewesen, und das ist so ein klassisches, dieses... Ich will es aber richtig machen und dann dauert es so lange. Und eigentlich kann man es auch in nicht richtig schon halbwegs okay machen.
Ja, und ich finde, die Lösung, die du dann innerhalb von 5 Minuten hergezaubert hast, war wunderbar.
Ja, fühlt sich ein bisschen hacky an, aber ist vollkommen... Ja, es muss noch mal alles schön gemacht werden. Das macht aber Zukunfts-Daniel irgendwann.
Genau, wenn du wieder... aber ja, ich mache dir aber da keinen Druck, ne?
Das sagt sie jetzt nur, weil das hier im Podcast drin ist, ne? Aber das Kein kann ich ja nachher rausschneiden, ne?
Genau. Und beim Zuhören, beim Probehören fällt mir das nicht auf, dass es das Kein wieder weggefallen ist.
Genau. Ja, manchmal schneide ich Sachen raus, ne? Also so ein paar Sachen, wenn wir mal eine ganz kompakte Folge haben, ne? Also wenn es gleich direkt losgeht mit News des Monats, ist richtig viel Inhalt verloren gegangen, ja.
Ja, wir fangen mit wirklich News des Monats an.
Ja.
Sollen wir einfach mal einsteigen?
Ja, und es geht wieder um die Ready for Review Shell.
Genau, aber die gibt es auch für andere Shells, glaube ich auch. Und zwar Ich habe Mr. Chelsea Spaceship und die vorbei geflutscht in meiner Twitter-Blase. Habe ich das gleich mal ausprobiert. Und ich muss sagen, das hat das werde ich jetzt meine Zeit lang benutzen. Das Coole ist halt, bei der Spaceship zeigt halt an, wenn du im Getriebe bist oder erkennt, wenn du in Fahrt bist, wo halt Programming-Tools benutzt wird, dass er dann anzeigt, welche Go-Version, welche Java-Version, Docker-Version. Das Ganze ist ganz nett gemacht. Und vom Aufbau her finde ich das auch ganz gut von der Farbgebung her. Und da habe ich, das wird erstmal mal so mein Theme bleiben an der Stelle.
Spaceship oder Starship? Oder ist Starship sogar nur für was anderes?
Nein, Spaceship Prompt.
Spaceship.
Punkt. Hast du ein anderes?
Es gibt, ja, es gibt für so eine andere Shell, die nicht so gut ist, gibt es das
Also
Starship.
Shell Theme, das muss man glaube ich auch nochmal unterscheiden.
Ja.
Das ist so wie mit den Keyboard-Layouts, ne?
Ja, genau. Ja.
Also ich meine wirklich die Spaceship. Es gibt glaube ich ich habe glaube ich ein Starship, wo du glaube ich bei einem Tipp dem gleich so ein Feuerwerk kommt und sowas. Das gibt es auch so, aber das ist mit der Zeit glaube ich ein bisschen zu nervig.
Aber die sieht ganz schön aus. Also die dürft ihr
Ja,
auch
für Demos
benutzen.
vielleicht.
Nee, nein, ich meine dein Spaceship.
Ach so, mein Spaceship. Okay.
Das
Ja,
ist dafür, dass du Backend machst, schon ordentlich.
finde ich auch. Also
Versehentlich.
versehen, also das ist, genau, versehen. Ich habe auch letztes Mal vom Recruiter einen tollen Lob für meine Homepage bekommen. Und ob ich auch Frontend-Entwicklung mache. Und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank für den Lob, aber das ist echt zusammengefegt. Wie sehr ich nutzfertige Theme. Also meine Glanzleistung ist, dass ich eine Markdown-Datei ausgefüllt habe. Und auf Netlify sie gedeployed habe.
Immerhin, ne? Immerhin,
Ja.
ja.
Aber gut, als Backend-Entwickler, das sollte schon mal handhabbar sein. Ja, aber also wenn der fancy Theme, der viel Infos rausspuckt, gebraucht, kann ich Spaceship empfehlen. Wahrscheinlich bin ich wieder viel zu spät bei der Party und sie sagt, das ist ein alter Hut, aber für mich war das was Neues. Aber du hast auch was mitgebracht, News des Monats.
Ja, tatsächlich. Und zwar der State of JS 2021 ist raus. Und ich würde den jedem empfehlen, auch wenn man aus einem anderen Ökosystem kommt, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was denn so in der JavaScript-Community gerade so passiert. Also geht über alle Frameworks, Programmiersprachen und es geht vor allem so in diese Richtung. Was wird sehr häufig verwendet und was wird auch mit positiver oder mit schlechter Meinung versehen, ne? Also man kann zum Beispiel gucken, welche Libraries beliebt und verbreitet sind oder welche, wo das andersrum ist.
Und was war das deine Überraschung?
Was ist meine Überraschung? Also
Also was oder
was?
was dich überrascht hat, sag mal so.
Ja, es sind eigentlich, also es hat sich jetzt nichts Krasses verändert. Es gibt so ein paar Frameworks, die jetzt vielleicht so ein bisschen mehr ans Tageslicht kommen. Das aber so, ist eigentlich so normale Entwicklung. So die großen Sachen, ne, also wer jetzt gleich wieder anfängt, JavaScript ändert sich jedes Jahr, der hat die letzten 6 Jahre nicht aufgepasst. Die bleiben eigentlich gleich. Ich glaube, was die meisten in Deutschland überrascht, ist, wie schlecht Angular international bewertet wird. Also das ist zwar sehr häufig in Verwendung, aber die Stimmung wird nicht besser. Also die Nutzer, es geht immer so in diese Richtung, habe ich benutzt und würde ich wieder benutzen und oder habe ich benutzt und will ich nicht mehr nutzen. Und da ist Angular in dieser hässlichen, wird viel benutzt, aber möchte keiner so gerne machen. Ecke. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, in Deutschland ist es nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, das ist bei Stack Overflow immer schön zu sehen, welche Länder das so sehen, weil Deutschland ist so ein Angular-Land, komischerweise. Vielleicht zu viele Versicherungen, ich weiß es nicht. Ja, und was man auch inzwischen sagen muss, TypeScript ist, glaube ich, nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, das konnte man schon vor ein, 2 Jahren so sagen, aber das verstärkt sich immer mehr und ich persönlich mag zwar eigentlich so ein bisschen JavaScript pur lieber, aber TypeScript macht da schon einen sehr guten Job und wird sehr oft verwendet und auch sehr gerne verwendet von den Entwicklern. Also, ja.
Das ist interessant, weil damals, wo so JavaScript so, aber das ist auch schon 10 Jahre her, auf der Überholspur war und alle hippen Kids JavaScript gemacht haben. Da habe ich immer die Argumentation gehört, also mein Kritikpunkt vor 10 Jahren war aber gewesen, dass ich das Gefühl hatte, wo ich JavaScript gemacht habe, dass ich anfing halt Tests zu schreiben, wo ich in der Java-Welt halt der Compiler mir das abnehmen würde. Und da wurde mir der Vorwurf gemacht, dass ich nicht richtig programmieren kann, wenn ich sowas, wenn ich die Hilfe vom Compiler halt brauche. Und deswegen finde ich das so witzig, dass gerade jetzt immer bei TypeScript immer das so als Argument gebracht wird, warum man TypeScript benutzen soll statt pur JavaScript.
Ja, aber das finde ich ist eigentlich ein ganz schlechtes Argument. Also ich finde, TypeScript hat seine schönen Seiten. Man kann ja auch TypeScript nutzen und trotzdem JavaScript schreiben. Also wirklich JavaScript-Dateien und dann nimmt man JS-Doc und kann quasi Typannotationen dranhängen und bekommt dann trotzdem den Compiler-Support. Auch JavaScript pur, wenn du je nachdem in jeder modernen IDE, mit der du arbeitest, nutzen die im Hintergrund TypeScript-Libraries, um dir so ein bisschen Autocompletion und sowas zu schenken, ne? Ich glaube, TypeScript, also viele vergessen, was auf dem Rechner, auf dem Browser wieder ausgeführt wird. Das ist reines JavaScript, ne?
Ja, genau, das ist halt das TypeScript übersetzt ja, sage ich ja nur. Also wenn man sagt, TypeScript muss kompilieren, da kommt ja eigentlich JavaScript dabei raus, ne?
Genau, und dann weiß ich immer noch nicht, ob das jetzt mit den Typen alles so passt, weil ich sage in TypeScript auch nur, ja, wenn ich diesen REST-Aufruf mache, dann kommt so ein Objekt da zurück. Und das ist dann wie bei jedem Aufruf. Wenn das über eine Schnittstelle kommt, dann kann das wer weiß wie aussehen. Ja, und wenn ich damit nicht umgehen kann, dann habe ich genau den gleichen Fehler wie mit JavaScript oder mit jeder anderen Programmiersprache. Und ich glaube, das vergessen viele dabei. Oder es ist auch für viele so die Möglichkeit, jetzt Klassen zu schreiben. Und auch davon würde ich mit TypeScript ein bisschen abraten. Also nur um Klassen zu schreiben. Dann sollte man wieder daran denken, was man da am Ende macht, ne? Und JavaScript, also das, wo man dann am Ende mitarbeitet, ist ja jetzt immer noch keine objektorientierte Sprache. Da wäre ich einfach so ein bisschen vorsichtig. Trotzdem finde ich, TypeScript bietet tolle Vorteile. Es beschert im JavaScript-Ökosystem echt guten IDE-Support und alles. Und kann man auch problemlos mit jedem Framework, jeder Technologie einsetzen. Gar kein Problem. Aber eigentlich die Schwächen von JavaScript, wenn es denn Schwächen sind, ich meine nur, weil eine Programmiersprache nicht typisiert ist, heißt es ja nicht, dass sie irgendwie schlecht ist, ne?
Um Gottes Willen, das wollte ich damit nicht sagen. Das
Nee,
ist halt,
wollte
ich
ich auch
glaube,
nur, ja.
das ist, das ist halt, das ist halt so eine persönliche Wahrnehmung, wenn du halt gewohnt, das ist auch Gewohnheit, ne? Wenn du halt gewohnt bist, stark typisiert zu arbeiten, dann fällt es dir halt schwer. Aber das ist genau halt auch andersrum, wenn du gewohnt bist, immer, ja, lose, wie nennt man das dann? Nicht stark typisiert, schwach typisiert, gar nicht typisiert. Dann hat man halt, da hat man auch seine Schwierigkeiten, wenn das halt wieder so ganz stark halt typisiert ist, ne?
Genau. Was ansonsten interessant ist oder was jetzt neu ist bei diesem State of the JAS, ist das erste Mal Tooling für Monorepos wird mitbewertet. Das sollte man vielleicht einfach mal so ein bisschen sich mit angucken. Und wenn man wissen will, wie weit man da vom JavaScript-Standard aktuell weg ist, weil da kommt jedes Jahr eigentlich ein Update des Standards raus. Das ist nicht mehr so krass wie 2015, ist auch schon 7 Jahre her, wo relativ viel in der Sprache passiert ist. Aber da kommen auch noch Typen wie BigInt oder sowas oder auch neue Methoden auf dem String-Prototypen und auf jeden Fall kann man hier in dem State of JS sehr gut sich angucken, was passiert denn gerade in der Sprache, was sind denn Features, die ich mir, wenn ich jetzt in diesem Ökosystem wirklich so up-to-date sein will, mal angucken will. Und dann sieht man auch, wer es schon weiß und wer nicht. Genau.
Ja. Ja, eine Anmerkung auch zu Angular, was mir letztes Mal bei der Twitter-Blase, deswegen wundert mich das, ne, das nicht. Da hat jemand sich über den mangelnden Test-Support bei Angular halt sich aufgeregt. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob das halt stimmt oder nicht. Und deswegen hat mich jetzt seine Aussage bezüglich Angular jetzt auch nicht so sehr überrascht.
Also Angular ist einfach. Die Tests sind einfach verhältnismäßig langsam, weil du fährst halt immer so ein riesiges Ding hoch. Und das Problem bei Angular ist, und es ist jetzt nicht als Java-Bashing gemeint, gefühlt wird da immer so die Java-Welt nachgebaut. Ne? Du baust so ganz objektorientiert, baust dir irgendwie es gibt Dinge, die dich vielleicht auch also gerade wenn du an die Controller und so denkst, mit ganz viel Annotationen, die dich an Spring oder sowas erinnern, da wird so viel gemacht. Und das Problem ist einfach, All diese coolen Sprachfeatures und die Dinge, die damit reinkommen, dass ich da meine Annotation über eine JavaScript-Klasse setze, kommen mit einem gewissen Preis. Dadurch wird das alles ein bisschen langsamer. Der große Vorteil ist, den du halt hast, gegenüber, jetzt sagen wir mal, React. Bei Angular installierst du Angular und kannst starten. Bei React bist du relativ schnell dabei, dass du dir irgendeine zusätzliche Library holen musst, weil du vielleicht einen REST-Request machen willst. Das kannst du zwar auch mit Browser-APIs, aber wahrscheinlich willst du es mit einer Library machen, weil sie damit auch umgehen kann, wenn du da keine Ahnung, in welchem Browser gerade unterwegs bist.
Ja, okay.
Ne? Und deshalb musst du das, ich sag mal, das JavaScript-Ökosystem aus meiner Sicht wesentlich besser kennen, wenn du React machst, weil du halt auch mal Libraries dazu brauchst. Ne? Weil React selber auch nur eine Library ist. Und Angular ist das Framework, du installierst das, du setzt das auf und ja, leg los, gar kein Problem.
Aber es klingt dann eher so, dass man jetzt Angular in die Richtung halt weiterentwickelt hat, dass auch so ein Backend-Entwickler halt Frontend machen kann. Das hört sich für mich zumindest jetzt so an.
Das ist für mich ist das genau das Ding. Also das ist auch für mich der Grund, warum TypeScript da drin ist. Weil halt viele, die aus der Backend-Ebene kommen, ist es natürlich ein bisschen leichter, wenn du Typen da hast. Ne?
Da muss ich sagen, da verstehe ich nicht, warum man auf Angular geht. Weil dann könnte man auch in der Java im Ökosystem halt bleiben und dann sowas wie Vardin benutzen, beziehungsweise, auch wenn das was schon was Älteres ist, wahrscheinlich schon abgehangen ist und dann sowas wie Wicket, aber Vardin kommen wir dann schon öfters vor, dass es noch benutzt wird.
Und da glaube ich, ist das Projekte. Problem, dass du die Leute nicht so dafür kriegst. Ist jetzt einfach mein Bauchgefühl. Ich will jetzt gar nicht über Vardin oder so
sprechen. Ich weiß es halt auch nicht. Ich bekomme nur in meiner Filterblase halt öfters vor, dass Vardin halt wieder stark gepusht wird. Also in der Wahrnehmung.
Ich mache jetzt gleich mal ein großes Thema auf. Ich glaube, dass einfach dieses ganze Full-Stack-Thema, auch wenn es so viele Leute gibt, die sich selber als Full-Stack-Developer bezeichnen, nicht gut ist. Weil also ich kann für mich sprechen, ich komme im Frontend zurecht, ich komme mit verschiedenen Technologien im Frontend zurecht, ich glaube, ich bin relativ gut, was so JavaScript, TypeScript und so angeht. Ist mir jetzt auch egal, ob React, Vue oder Angular. Ne, also da mache ich ja schon einiges und im Backend komme ich so klar. Ne, also eine Spring Boot Anwendung kriege ich auch zum Laufen oder auch deployed irgendwo und trotzdem würde ich mich nicht als Full-Stack-Entwickler bezeichnen, weil ich weiß, was ich im Backend alles, wo es dann so ein bisschen aufhört oder wo ich vielleicht ein bisschen länger brauche oder vielleicht auch eine Lösung baue, wo die Sandra dann sagt, lass das mal die Sandra machen, ne? Also,
geh mal also, weg, ich mach das schon mal.
Ja, also ich glaube, ich komme da, ne, also ich komme da zurecht, ja, aber ich fühle mich, also ist einfach, mein Ökosystem ist ein anderes. Und ich glaube, dass diese Spezialisierung besser ist für Projekte, dass man Leute hat, die sich da auskennen. Auch wenn ich ein riesiger Freund davon wäre, auch wenn wir zwei in einem Projekt wären, dass wir im Pair beides machen. Ne? Aber dass man dann halt dann den einen im Backend ein bisschen mehr im Lead hat und den anderen im Frontend ein bisschen mehr im Lead. Und wahrscheinlich habe ich nicht den Anspruch, die coole Deployment-Pipeline da hochzuziehen. Und wenn ich mit dir anfange, über CSS und Kaskaden zu diskutieren, naja, ist nur für einen von uns beiden vielleicht interessant ist, ja. Und
das ist aber okay. Das ist genau bei mir selber in grün. Ich sag mal, wenn der Recruiter mich fragt, von wegen, ob ich auch Fullstack kann, ich so, ja, ich kann Fullstack Backend. Und wenn sie fragen, was ist mit Frontend, ich so, ja, ich kann validen, syntaktisch korrekten Frontend-Code schreiben. Ja. Und aber man muss auch seine Grenzen halt wissen, ne? Nur so.
Ich finde, so ein bisschen Spezialisierung ist auch gar nicht so schlimm. Also
ja, nein, das ist auch nicht. Ich meine, dafür ist auch die IT-Welt einfach viel zu breit gefächert. Das hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Du hast ja diese Ökosysteme und eigentlich ist es halt wichtig, dass du halt dich in diesen Ökosystemen halt gut bewegen kannst.
Und auch hier würde ich nochmal sagen, ne? Also ich muss mich entscheiden, ob ich jetzt einen guten React-Entwickler oder einen guten Angular-Entwickler oder einen guten Vue-Entwickler haben will.
Ja.
Wenn ich das, also die switchen auch dann nicht einfach mal so das Ökosystem. Die haben den kürzeren Weg vielleicht, weil, ne, also im Endeffekt ist es immer noch JavaScript und ja, da gibt es auch noch schon ein paar Parallelen oder Sachen, Konzepte, die man wiedererkennt. Aber es ist auch in der Backend-Welt, meiner Meinung nach so. Auch wenn ich da glaube, dass Spring noch etwas dominanter ist. Ne, also dass da die Vielfalt in JavaScript-Welt noch ein bisschen größer ist als in der Java-Welt.
Das ist wohl wahr. Ja gut, aber auch in der Java-Ökosystem, du hast halt verschiedene Sprachen. Du wirst nicht Experte jeder Sprache und Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich ein Java-Experte bin, aber ich komme halt mit dem Java-Ökosystem ganz gut zurecht.
Ist ja auch die
Und
Frage, gehst du in die Cloud, machst du was mit Containern, ne? Dann machst du was, gehst du sogar
genau.
Richtung Quarkus. Ja, oder ist es dann
Und
vielleicht
dann
auch.
auch mit den Cloud, also da hatte ich auch mal, es geht um Beratung Cloud. Ich so, ja, was wollt ihr? Wollt ihr Metaebene Cloud? Oder wie ich meine Applikation die Cloud von der Architektur her? Dann ja, kann ich euch was erzählen. Wenn ihr aber jeden Berater braucht, der euch von einem bestimmten Cloud-Anbieter die Services halt erklärt, dann bin ich halt auch die Falsche. Und da merkt man halt auch, also das ist halt, egal welche Tür man dann aufmacht, das ist halt immer so ein Rabbit Hole, ne?
Ja.
Also, ja. Ja, aber so ist es manchmal.
Auf jeden Fall State of JS würde ich euch allen empfehlen, auch wenn ihr aus der Java-Welt kommt und so einen groben Überblick haben wollt. Vielleicht seid ihr mal in der Verantwortung und ich finde durchaus mal ein valides Argument, wenn es ums neue Projekt geht und da, keine Ahnung, jemand Ember vorschlägt, dann könnte man sagen, ja, verwenden das denn Leute und verwenden sie es gerne, weil wenn ich nach dem State of JS gerade gehe, sieht es nicht so rosig aus. Ist das das Projekt, ne, das Frontend-Projekt, mit dem ich jetzt unsere neues System aufsetzen will, ne? Und
Was 10 Jahre halten soll.
genau, und da muss man einfach dann drüber gucken, ne? Und das Gute ist gerade, das sollten wir auch mal rausnehmen, also JavaScript ist inzwischen sehr stabil geworden. Es gibt da eine gewisse Bewegung, aber es gibt auch gute Standards, die sich jetzt schon seit einigen Jahren halten und wo man auch drauf setzen kann, ne? Und die auch wahrscheinlich, also es zeichnet sich gerade nicht ab, dass da sich irgendwie was krass ändert.
Ja, cool.
Also
Ja.
Hausaufgabe, Sandra, ne? State of
Ja, ich
JS auswendig
bis
lernen.
Samstag. Ja,
Ja.
genau, bis Samstag habe ich das drauf.
Genau.
Da lässt uns nur rein, wenn ich das State of JavaScript
Nenn mir das
aufsagen
momentan populärste neue
kann.
JavaScript-Framework.
Ja.
Genau. Aber man muss ja nicht nur hippe JavaScript machen, man braucht ja auch ein Betriebssystem, womit man das dann
Genau.
alles ausprobieren kann.
Ja, und wie jeder weiß, das einzig wahre Betriebssystem, was die Sandra benutzt, basiert auf Linux. Und ja, da ich im neuen Projekt bin und die mir, also die möchten halt, dass ich auf deren Hardware halt entwickle, ist okay. Aber als der Kunde hat angeboten, dass ich mir ein Linux drauf machen kann, da habe ich gedacht, okay, dann nutzt du mal die Gelegenheit, um eine andere Linux-Distribution zu benutzen. Normalerweise benutze ich ja Kubuntu. Aber wer Ubuntu mal die Politik von Ubuntu in letzter Zeit halt verfolgt hat, also mir geht das immer mehr und mehr auf den Keks halt, dass sie versuchen halt dieses Snap halt durchzusetzen. Und es ist echt komisch in der Handhabe, total langsam. Also ich versuche halt meine Applikation immer noch über das gute alte Apt entsprechend zu installieren. Naja, und Linux Mint basiert zwar auf Ubuntu, aber die finden diese Politik mit Snap auch nicht gut und da sind sie halt auch dann entsprechend am das abzukappen. Nachteil, also in Anführungsstrichen, die bieten keinen KDE mehr an. Und was ich also eigentlich gerne halt benutze. Aber gut, dann habe ich jetzt mal gesagt, okay, wenn du sowieso einen neuen Rechner aufsetzt, dann benutzt du mal Linux Mint. Ja, ich habe früher Linux Mint schon öfters benutzt, aber wo noch KDE noch unterstützt worden ist. Und da habe ich jetzt ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, Cinnamon. Das ist ein GNOME-Fork. Und das ist eigentlich ganz smooth. Und bis jetzt gefällt mir ganz gut, was ich sehe. Und ich habe dieses unsägliche Snap halt nicht im Hals. Deswegen, ja, ich benutze das Linux Mint 20, basiert auf die LTS-Version. Und ja, läuft einfach halt wie ein Linux. Was Vorteil auch von Linux Mint noch ist gegenüber Ubuntu, die kümmern sich unheimlich viel, wenn es darum geht, Media Codecs oder Third-Party-Driver, die jetzt nicht unbedingt Open Source sind. Da bieten sie auch auf der Box halt auch viele Sachen mit an. Und ja, das Einzige, was ein Nachteil ist, ist halt die GNOME-Shell. Und dann, aber ich habe mir dann geguckt nach einem anderen Terminal-Emulator und da bin ich auf Tilix gestoßen.
Boah, zwei Themen in einem.
Emma, ich habe das immer noch eine geile Überleitung. Und die habe ich mir gleich so kaputt gemacht, weil ich das noch... Ja. Egal. Auf jeden Fall, warum ich gewechselt bin. Also ich finde unter KD die Konsole ganz gut. Die Hauptsachen, die ich so benutze, ist halt markieren. Und dann ist es halt automatisch halt kopiert. Das hat mir bei der Gnome Shell halt gefehlt. Oder ich war zu blöd, die Eigenschaft oder Eigenschaften, die Option zu finden. Und da habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Und dann wurde mir Tilix... also das, was ich halt brauche, ist halt, da sind noch mehr Funktionen, was die Konsole nicht hatte, diese ganzen Seitenleisten, aber das war jetzt so ein bisschen, was ich so abgeschaltet habe. Und Daniels wichtigste Funktion hat es auch, es hat einen Quake-Mode.
Genau, also daran merkt man wahrscheinlich, dass ich einfach viel weniger als so programmiere, wobei, auch wenn ich programmiere, mag ich diesen Quake-Mode, den habe ich nämlich eigentlich bei jedem Terminal von mir eingesetzt. Unter Ubuntu nutze ich quasi gerade Quake, also wie Quake, nur mit G. Und gut, am Mac gibt es meiner Meinung nach nur ein richtig gutes Terminal, ja. Das ist iTerm. Aber
das gibt es halt nicht für Linux, ne?
Ja.
Wie machst du dann den Quake-Mode unter iTerm?
Das habe ich kurz nicht verstanden.
Also wenn du den Quake-Mode so geil findest, wie kriegst du das mit einem iTerm denn simuliert unter Mac?
Da gibt es einen Shortcut für. Den kann man setzen. Okay. Und den habe ich jetzt gerade, das ist noch, das muss ich eigentlich noch ummappen, denke ich gerade. Also man merkt, dass ich jetzt gar nicht mehr so viel an dem Mac mache. Den hatte ich nämlich auf Control kleiner Zeichen auf der alten Tastatur, weil das an meinem Keyboard so schön zusammenlag. Dann hatte ich unten links in der Ecke so, konnte ich mir das Terminal hochholen. Ne? Und unter Linux habe ich auf F12 das Terminal.
Okay. Ja, okay.
Und ich mag das, aber vielleicht merkt man darin, dass ich nicht mehr so viel da drin mache.
Ja.
Ja.
Aber das Coole war, dass wir auf Quake gekommen sind, denn wir hatten endlich die Gelegenheit gehabt, Ready for Headshot zu machen.
Ja. Und man muss natürlich die Vorbedingungen noch mal ganz klar sagen. Da war jemand, der das seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr gespielt hat. Das war ich. Gegen Sandra, die das... Wenn sie nicht Podcast aufnimmt, dann spielt die.
Das stimmt nicht. Also zu meiner... ich habe das als Kind, Jugendliche viel gezockt. Und dann eigentlich nicht. Und jetzt zur Pandemie haben wir es wieder ausgepackt. Also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nicht der große...
Also du hast so ungefähr 2 Jahre Vorsprung.
Ja, okay. Aber das wurde ja zurückgestuft letztes Jahr.
Genau. Ja, das stimmt. Aber dann hast du ein halbes Jahr Vorsprung. Also, ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Also, ne, also ich würde sagen, du hast ein bisschen Vorsprung gehabt.
Naja, wenig. Ich meine, ja. Ich kann nicht mal, ich bin gerade mal aus der Bot-Phase wieder raus.
Ja, also auf jeden Fall wurde ich da mal eingeladen und dann haben wir auch erst gegen Bots gespielt, ne?
Ja, aber ich dachte, ich mache den Einstieg so einfach wie möglich.
Genau, war auch schön, war auch angenehm, schöne Runde mit deinem Mann dabei, richtig toll.
Und wir hatten 2 Daniels in der Runde. Und das, ja. So, das heißt, wir mussten Daniel halt einen anderen Spitznamen geben, sonst war das ein bisschen verwirrend.
Hat aber alles geklappt. Und dann, das erste Spiel haben wir noch zusammen gespielt. Und ja. Im zweiten Spiel war ich dann auf einmal gegen euch, weil es alles nicht geklappt hat. Ja, erzähl mir von der ersten Begegnung von uns beiden.
Juhu!
Ja, genau. Ging immer so.
Sandra,
hallo,
wo bist
Sandra?
Du? Und zack, hatte ich den ersten Kopfschuss gehabt. Also, wo wir halt auf die Russen-Mappe gewechselt sind und der Daniel bei den Russen mitgespielt hat, da hatte ich keine Chance mehr gehabt.
Also ist jetzt nicht so, also ich glaube, dass die Gruppen ausgeglichen waren. Ihr habt nämlich auch ein paar Partien gewonnen. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie in der super guten Mega-Gruppe war.
Naja, komischerweise hat deine Gruppe gewonnen.
Ja, gut, da war ich ja halt drin, ne? Aber nein,
ja, Quatsch. Genau, siehst du. Aber ich glaube, ein Treffer habe ich erzielt.
Ja, wir haben 2-1 ging es aus. Also genau. Ich habe sogar einmal gegen dich gewonnen, als dir sogar gesagt wurde, pass auf, hinter der Treppe.
Ja.
Ja, da hat aber nicht gereicht, dann habe ich schon...
Ja, aber das merkt man halt, da merke ich halt ab einer bestimmten Stunde... bei mir die Konzentration auch ab.
Ja, ist ja auch alle, also ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, das ist das Wichtige. Machen wir auch wieder.
Ja, also das Wichtigste ist, habe ich aber erledigt. Ich habe den Daniel die Angst genommen, dass er dann nur Kanonenfutter sein wird.
War ich danach, als ich selber gespielt habe, dann dafür. Also, ne, wenn ihr mich da seht.
Ja. Auf jeden Fall, naja, auf jeden Fall, ja, sowieso. Also uns hat es Spaß gemacht, wir laden den Daniel nochmal ein und ich hoffe, es ist klar geworden, dass du eigentlich auf einem ähnlichen Niveau spielst wie wir.
Ja, das war auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war so ein gutes Stündchen, was wir gemacht haben, war jetzt auch nicht so wild, ne, und,
Ich glaube, wir haben es auch ein bisschen länger gemacht als geplant, aber das ist meistens ein gutes Zeichen.
Ja, genau. Also es war eine feine Sache. Und ich war echt glücklich, dass es nicht ganz katastrophal war, weil ich habe mich wirklich kurz vorher, ich habe mich noch gefragt, welches Counter-Strike soll ich installieren? Go. Ja, gut, ich habe doch vier andere da gesehen, ne? Und das ist von mir alles.
Ja, ja, also keine Sorge. Also, ich habe auch dieses Counter-Strike-Packaging gekauft und habe ich auch dieses 1.6 mal angespielt und das Source. Counter-Strike Source. Und ja, ich kann deine Verwirrung da schon nachvollziehen. Aber ja. Aber ich werde auch immer dann ausgelacht, weil Counter-Strike, weil die coolen Kids von heute spielen eigentlich was anderes. Wie Call of Duty oder Battlefield.
Fortnite.
Und Fortnite habe ich wieder gehört, ist wieder out.
Vielleicht, also ich weiß auch, wann das passiert ist. Und zwar habe ich das Spiel mal kurz gespielt. Und ich glaube, danach ist es vorbei gewesen. Ich glaube, ich bin jetzt so in dem Alter, wenn ich ein Spiel anfange zu spielen, dann ist es nicht mehr cool. Ja.
Also, okay. Also, mein Neffe hat gesagt, also er möchte mich bei Steam nicht Fortnite spielen sehen. Also, der ist 17. Also.
Okay, ja.
Ja, gut, aber ich muss ja froh sein, dass er mit mir überhaupt noch redet, ne, als 17-Jähriger.
Ja, stimmt, das ist, ja, das Problem kenne ich.
Also von daher, alles gut. Aber ich habe mir auch sagen lassen, es gibt auch Ego-Shooters, den Namen weiß ich jetzt nicht, da spielst du Scharfschützen und da wird sogar die Atmung simuliert. Das heißt, wenn dein Avatar halt atmet, dann bewegt halt die Waffe und da musst du einen Button drücken, um halt Luft anzuhalten und dann schießen zu können. Und da hast du irgendwie, keine Ahnung, wie lange kann man Luft anhalten? 10 Sekunden?
Kannst du schon länger, aber ja. Aber ja. Das Problem ist ja schon, das ist ja real. Also,
ja.
Ja.
Genau. Okay. Also, ich glaube, mit Counter-Strike sind wir da gut bedient. Obwohl, wir könnten auch mal Quake versuchen, aber Quake ist mir immer zu viel rumgehopse.
Das stimmt.
Also, ja, das ist so. Ja, das war die Anekdote zu Ready for Headshot. Wir werden berichten, wie die nächste Runde ausfallen wird.
Genau, ich habe mein schönes Foundation-Dorf kurz verlassen.
Genau.
Und für Ordnung gesorgt, ja.
Juhu!
Hallo Sandra.
Aber du könntest echt mal so einen Horrorfilm aufnehmen, ne? Juhu!
Er hat so ein bisschen Druck aufgebaut, ne?
Ja. Ja, gut, ich habe noch nebenbei noch versucht, mein Studentenfutter zu essen. Das war ja so best stressig hier.
Also ein Wunder überhaupt, dass du überhaupt mich treffen konntest, weil du hast ja eigentlich quasi ohne Hände gespielt dann.
Ja, genau. Ja, genau. Per Voice Coding, ne?
Ja.
Ja. Nein.
Du hast ein Bot programmiert und dann nur zugeguckt und Studentenfutter währenddessen
gegessen. Genau. In TypeScript habe ich das schnell geschrieben.
Ah, deshalb hat das. Ach so, das war okay. Deshalb war jetzt meine Chance. Ja.
Ja, genau. Aber das ist so langsam.
Hättest du mein
Genau, ich meine, eine vernünftige Programmiersprache benutzt,
genau. Das ist genau die Sprache, an die man da denkt, ja.
Genau.
Genau. Kommen wir weg von den Spielen, kommen wir zu unserer Webseite, da haben wir nämlich auch was Neues.
Genau, wie ihr im Vorgespräch gehört habt, ich habe angeblich Daniel Druck aufgebaut, dass er eigentlich mal in die Pötte kommt.
Unmenschlicher Druck, ja.
Unmenschlicher Druck. Und ich habe nur geschrieben, keine macht dir keinen Stress. Und zack, meine Seite da.
Ja, genau.
Oder habe ich mich vertippt? Naja, auf jeden Fall war die Seite dann und dann habe ich schnell meine Hardware-Liste reingedingelt. War auch nicht sehr schön. Und dann schrieb der Daniel, jetzt machst du aber echt nur mal richtig Druck hier, ne?
Mhm.
Und, naja, gut.
Aber ich war clever. Ich habe nämlich an deine Liste einfach kopiert und die Sachen ausgetauscht. Ja.
Ja. Na also von daher, wir haben jetzt eine Was-wir-so-benutzen-Seite. Und was wir benutzen, das erfährt ihr nach der Pause.
Was wie Pause?
Nein.
Nee. Ach so, die großen Klassiker, die jetzt gleich
Pause.
Kommen.
Genau,
die Klassikpause.
Die Klassikpause, genau.
Genau.
Ja, wir haben wieder Bücher gelesen.
Genau.
Beziehungsweise
Eins sage ich gleich direkt vorweg, wir machen heute nicht die große Robert-Martin-Rechtfertigung. Das haben wir nämlich in der vorletzten Folge schon gemacht. Nur falls ihr auf diese Folge stoßt und euch wundert, dass wir jetzt unreflektiert über Robert C. Martin sprechen, dann einmal bitte in Folge 17 reinhören bei den großen Klassikern.
Genau, da haben wir das Buch Clean Code besprochen und da haben wir auch Ausflug zu sein, zu der Person gemacht.
Und ich sag's gleich vorweg, ohne, wir müssen ja nicht sagen, welches, aber ich glaube, heute ist das erste Mal, dass eins kein großer Klassiker wird.
Ja, aber wir werden auch berichten, warum wir das heute das Buch besprechen. Deswegen, ja.
Ach so, ja.
Gut, aber fangen wir mit dem großen Klassiker doch mal an.
Also mit dem, wo wir sagen, es ist ein großer Klassiker.
Ja, genau.
Ja, The Software Craftsman von Sandro Mancuso.
Genau.
Und das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal in Folgen erwähnt. Das ist für mich eines der absoluten Bücher, die definiert haben, wie ich meine Rolle als Softwareentwickler sehe. Ich blende jetzt übrigens ganz bewusst auch noch die Diskussion wegen Craftsman und was... fällt mir so die andere Bezeichnung nicht ein.
Craftsperson, Crafter, was wie auch immer.
Crafter, genau, Crafter. Ich habe das mich zwar auch eine Zeit lang als Software-Crafter bezeichnet, aber eigentlich ist es nicht so... Also, ich kann es verstehen, wenn man das möchte, aber ja.
Das Buch heißt halt so. Ich sag immer Software-Entwickler und Judas. Wer aber gerne mal die Diskussion über den Namen führen kann, das haben wir, glaube ich, bei dir, bei Herr Wilson Wissen, ne?
Herr Wilson Wissen, genau. Herr Wilson Wissen, das war mein erster Podcast, bevor ich einen Nachnamen hatte.
Oh Mann, ey, sorry, aber gut. Wo ich ausgesprochen habe, weil ich so irgendwas klingt hier falsch.
Also, Herr Mies will's wissen, und zwar in der großen Folge, wo ich die Sandra kennengelernt habe, haben wir darüber gesprochen.
Ja.
Die verlinken wir, das bringt Klicks, nee, und...
Du, ich weiß, jetzt kommen wir wieder vom Thema ab, aber das heißt, wir kennen uns jetzt schon 3 Jahre.
Abgefahren. Wir machen immer noch einen Podcast zusammen.
Ja, genau, wir machen immer noch einen Podcast.
Ja.
Ja, aber so ist es manchmal. So, ja, aber genau, zurück zum Thema. Ja, warum ist das für dich ein großer Klassiker, Daniel?
Also, wie beschreibe ich das am besten? Ich mag, was er in dem Buch macht, nämlich aus meiner Sicht wirft er mal einen Blick auf diesen Beruf, den wir haben und der Art und Weise, wie man den interpretieren kann. Und dann kommt halt dieser Vergleich mit dem Handwerker, ne? Wo man auch Qualität möchte, wo hohe Qualitätsstandards irgendwie zum Beruf gehören, wo eine gewisse Weiterbildung auch zum Berufsfeld gehört, ne? Also wenn man jetzt so an Schreiner oder Menschen, die mit Metallarbeit denkt, dann gehört das für mich immer hohe Qualität, hochwertiges Werkzeug, ne? Also das ist ein ganz eigener Berufsethos. Zumindest sind das die man gerne bei sich im Haus oder in der Wohnung hat, um was machen zu lassen. Ja. Und der schlägt aus meiner Sicht sehr gut diese Brücke, was man denn als Softwareentwickler oder Entwicklerin machen muss, um auch dahin zu kommen. Also wie man seinen Beruf professionell ausführt. Und der macht das mit, ich finde, schönen Beispielen, schönen Geschichten. Ich habe das Buch unglaublich genossen, war auch gut zu lesen. Und Beispielen aus der Praxis und ja, also ich finde es einfach, es ist ein sehr, sehr schönes Buch und man spricht, glaube ich, so gut wie gar nicht über Programmiersprachen, also wenn überhaupt irgendwie so ein bisschen nebenbei. Ne? Es geht nicht um Programmiersprachen und ja, ich
aber das. Man redet schon über Techniken halt, so wie mit TDD,
Extreme Programming.
Also das spricht da halt auch drüber. Aber du hast recht, das ist halt also nicht auf Programmiersprachen zentriert.
Also das kann echt jeder lesen, der sich der so überlegt, was kann ich denn jetzt lesen, um meinen Beruf besser auszuführen, was sind denn die Gedanken, denen ich mal nachgehen sollte, dann wäre das für mich das Buch, was ich jedem empfehle, der es noch nicht gelesen hat. Das ist echt ein Instant-Buy, meiner Meinung nach. Und auch wenn das Buch schon ein paar Jährchen alt ist, ich glaube, es altert sehr gut.
Da gibt es immer noch Tipps, halt, vor allem, also geht darum, wie ich einen guten Arbeitgeber finde, was ich bei mir halt ändern muss, um halt einen guten Arbeitgeber zu finden. Dann halt Work-Life-Balance. Und dann halt auch für so Methodiken, wie ich vorhin gesagt hatte, TDD, warum das halt gut ist und warum mir es halt hilft, gute Arbeit abzuleisten oder Pair-Programming. Und ja, so ich für mich war das auch so ein Augenöffner an der Stelle. Beziehungsweise, ich habe es relativ spät gelesen, aber ich konnte halt zu vielen Sachen, die er da geschrieben hat, dann nicken, so ja, so war es bei mir auch und ja, das hat mir auch geholfen. Ja, diesen Fehler habe ich auch gemacht. Also an der vielen Stelle hätte ich dann mir auch gewünscht, dass ich das Buch auch früher in der Hand gehalten hätte.
Und ich habe es unter anderem gekauft, weil ich hatte beim Sandro mal einen Workshop. Und,
oh, welchem von ihm?
Der hat ja mehrere. Ich überlege gerade, ich glaube, es war der TDD, es ging um TDD. Ich glaube, es war TDD, es ist jetzt schon 6 Jahre her. Ich glaube, es war bei TDD. Was mir aber aufgefallen, nee, es war TDD, weil wir haben die ganze Zeit diese Aufgaben auch mit TDD gemacht. Was ich mochte, war, wie er mit Code umgegangen ist. Er hat immer so neugierig interessiert drauf geguckt. Nicht abwertend, ne? So nach dem Motto, was ist das für ein Mist, sondern ach, was ist denn das und wie kann ich denn das jetzt machen? Und hatte eine sehr unverkrampfte Art, mit Code umzugehen und zu arbeiten, war mein Eindruck. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt richtig rüberkommt, wie ich das meine, aber das hat damals wirklich Spaß gemacht, wenn du dir Code-Beispiele anguckst und wir haben mal Sachen implementiert und dann über Lösungen diskutiert, dann ist er nicht der Mensch gewesen, der sagt, das ist falsch, sondern das war so wie ich ein gutes Review finde, so ein Anstoß zu einer Diskussion. Wo nicht das Ergebnis war, du musst das jetzt alles refactoren, sondern ne, und das war in so einem Workshop mit ihm wirklich sehr angenehm. Ich überlege gerade, ob es ein Software Craftsmanship Workshop war oder ob es ein TDD Workshop war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, TDD war es.
Ja, der hat ja der Richtung halt viele. Der hat danach auch noch ein paar andere Bücher geschrieben, die halt auch in die Richtung, aber da merkt es, das ging dann schon ein bisschen weiter weg von Entwicklung, weil er auch noch eine Beratungsfirma ja gegründet hat und dann Unternehmer wurde.
Ja.
Und dann wurde er auch immer mit anderen Problemen halt konfrontiert, ne?
Ja, genau.
Ja.
Aber das ist ja für mich das, wenn ihr euren, also wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal auch erwähnt, aber das ist so, ist wirklich ein sehr, sehr gutes, ich glaube auch nicht so hart diskutiertes oder kritisiertes Buch, höchstens der Titel inzwischen.
Ja, aber da hat er auch sich klar positioniert. Der hat gesagt, wenn ihr das anders nennen wollt, dann nennt das anders, aber das ist halt der Begriff, mit dem er halt groß geworden ist und sich mit identifizieren kann. Und deswegen wird er sein Buch halt auch nicht umbenennen.
Ja, finde ich auch.
Hat auch viel Kritik eingeschaltet und dafür auch bekommen, aber hatte auch das Glück, Sandro auch persönlich kennenzulernen und das ist echt ein umgänglicher Mensch, deswegen finde ich das auch ein bisschen schade, dass er deswegen so angefeindet worden ist.
Es gibt von Sandro, der hat einen YouTube-Kanal, wo, glaube ich, ein Video gemacht hat zu TDD, wo der den Mars Rover macht. Und das finde ich alleine, also er macht das jetzt mit Java, ist aber egal. Das ist so, wenn man wissen will, wie er so ist, oder wie ich ihn auch so in Erinnerung habe, ne? Echt ein schönes Video. Also das sollten wir auch in den Show Notes verlinken, wenn ja, du Schwierigkeiten hast, das zu finden, dann was findest du?
Ja, ich natürlich.
Selbstverständlich. Kein Druck. Kein Druck.
Nein, ich sowieso nicht. Ja. Aber ich schreib's mir mal sofort mal auf.
Ich dachte, du hörst die Folge und dann. Jetzt muss ich das Ganze tippen hier wieder.
Ich wollte nur demonstrieren, wie toll meine Tastatur klingt.
Ja, definitiv. Ja, kommen wir zum zweiten Buch, was wir auch gelesen haben. Und das ist, welches
Buch? Aber da muss ich sagen, das Buch habe ich jetzt nur gelesen für diese Podcast-Folge. Also,
ich auch.
Ready for Review bildet auch nicht euch, sondern auch uns. Und da war die Geschichte. Ich glaube, du hast erzählt, du hast, glaube ich, jemanden Software Craftsman, hast du das Software Craftsman Buch empfohlen und der kam mit der Gegenempfehlung, er findet eigentlich Klinkcoder viel besser.
Also er kennt der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, der kennt Software Craftsman nicht.
Ach so, okay, sorry, da dachte ich das
falsch. Deshalb, ne, genau, und er hat mir aber Klinkcoder empfohlen und dann habe ich gesagt, ja gut, dann liest du das eine, ich lese das andere. Und dann können wir uns drüber austauschen und dann habe ich mich durch Gamecoder gearbeitet.
Ja, also zusammenfassend, also eigentlich werden dieselben Thematiken angesprochen und es kommt man zu selben Schluss wie Software Craftsman, nur der Weg dahin gefällt mir oder die Argumentation oder die Begründung gefällt mir bei Sandro besser als bei Robert. Vielleicht liegt das daran, weil er so, also der ist halt Amerikaner und diese amerikanische Attitüden, das ist halt manchmal anstrengend. Und an vielen Stellen habe ich auch so den Eindruck, Opa erzählt vom Krieg.
Der Onkel Bob erzählt vom Krieg.
Ja.
Ja, den Eindruck hatte ich auch und es sind ein paar Botschaften drin, die finde ich, hatten wir im Vorgespräch ja auch, schwierig, weil sie erstmal, also ich würde da widersprechen, an einigen Stellen, was er macht, können wir auch gleich gerne mal auf ein paar Beispiele eingehen. Und ich finde, dass den Berufethos oder was er so zu, es ist halt typisch amerikanisch, ne? Wenn er erzählt, er war in der Firma, ist super stolz, hat da 70, 80 Stunden gearbeitet, hat dann das Projekt gemacht und dann waren sie im jugendlichen Leichtsinn, hat gekündigt und ist dann erstmal in eine Depression verfallen. Und danach zu Kreuze gekrochen und hat quasi dasselbe weitergemacht, aber sonst hätte er keinen Job gekriegt. Und die Moral der Geschichte ist so ungefähr, kündige nicht einfach, sondern warte, bis du was Besseres hast. Und das ist so, ja, vielleicht, also kann man sich vielleicht, also falsch ist es nicht, aber
die Argumentationskette wäre, glaube ich, eine andere.
Ja, ich würde da auch anders hin argumentieren. Oder was ich auch schwierig finde, und da können wir auch gerne gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, ist, aus seinen, also er spricht halt von ganz konkreten Zahlen. Es gibt auch bestimmt Menschen, die das gut finden, dass es so konkrete Zahlen sind. Aber er sagt zum Beispiel, okay, Weiterbildung ist Sache des Angestellten oder ist deine Sache, ist deine Aufgabe und nicht Sache deines Arbeitgebers. Ist toll, wenn der Arbeitgeber das macht, aber das ist ein Bonus und nichts, worauf du einen Anspruch hast. Und am besten arbeitest du 40 Stunden die Woche und dann nochmal 20 Stunden die Woche machst du Weiterbildung. Und dazu muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Also ich stimme in einem Punkt zu. Du kannst, also ein Arbeitgeber bezahlt dich für deine Arbeit, ne?
Ja.
Also wenn er dir die Weiterbildung nicht gibt, okay, ist eine Ansage, kann man mitarbeiten. Muss man natürlich auf dem heutigen Arbeitsmarkt überlegen, ob man das als Softwareentwickler was macht, ne? Also wenn das so eure Arbeitsbedingungen sind, ich sehe da potenziell Luft nach oben, ja? Weil ja, man durchaus gute Arbeitgeber findet, die dir diese Möglichkeiten zur Weiterbildung in irgendeiner Form bieten. Ja?
Und das ist das Witzige, weil Sandro auch auf diese Thematik eingeht, aber seine Argumentationskette ist halt eine andere. Der sagt, wenn du bei einem scheiß Arbeitgeber bist und damit du halt einen guten Arbeitgeber kriegst, ja, dann investier in dich selber und gib halt Tipps, wie du das machen kannst, um dann halt sich bei besseren Arbeitgebern halt zu bewerben.
Ja.
Und das ist halt für eine andere Argumentationskette.
Genau, und ich finde, diese 20 Stunden ist eine komplett falsche Aussage. Ich glaube, dass ich die wenig, also ich glaube, ich mache meinen Job ganz okay. Und,
ja, ja.
Und ich kann sagen, ich habe bestimmt schon mal in einer Woche 20 Stunden in Weiterbildung investiert. Das ist jetzt nicht das Problem, muss ja nur auf eine Konferenz gehen. Aber das ist nicht der Standard. Ich meiner Meinung nach ist alles über 40 Stunden Arbeiten auf Dauer unprofessionell. Weil ich eigentlich mich selber belüge, meinen Arbeitgeber belüge, alle belüge in der Sekunde, wo ich Überstunden mache. Es gibt Situationen, wo Überstunden okay sind, aber für mich gehört das zu diesem professionellen Auftreten, dass ich nach 40 Stunden meine Arbeit soweit getan habe. Ja, und wie gesagt, es gibt Ausnahmen, muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber 20 Stunden dann nochmal. Ja, das sind 3 Stunden am Tag, ne?
Sogar 4 Stunden, ne?
Es sind 4 Stunden, stimmt, ja. Ja, 4 Stunden am Tag. 3 Stunden, wenn du die ganze Woche das machst. Da hast du
ja,
die 3 Stunden.
Ja.
Das ist ein bisschen viel. Ja, er argumentiert zwar auch, du sollst dann Sachen machen, die dir Spaß machen, die dich irgendwie weiterbringen. Aber ich würde sagen, das ist ein bisschen viel. Also ich glaube, dass zum guten Softwareentwickler dazu gehört, dass man nicht nur irgendwie der neuesten Technologie, dem neuesten Framework oder dem neuesten irgendwas hinterherläuft, sondern dass man auch noch ein Leben parallel hat, denn irgendwann muss der Körper sich auch mal irgendwie erholen. Das heißt nicht, dass man nicht mal einen Abend was hacken kann oder für eine Konferenz was machen kann oder was zusätzlich machen kann, Aber irgendwie muss das in der Balance sein. Und es muss vor allem, wenn man dann schon mehr Zeit investiert, Spaß machen.
Das ist halt, genau. Und das, was mich da aufgeschlagen hat, das hatte, glaube ich, 3 oder 4 Mal in diesem Buch wiederholt, ne? Mit diesen. Also, ich weiß nicht, woher es kommt, ob das eine kulturelle Geschichte ist. Aber ich finde die Argumentation oder warum man sowas machen sollte, halt bei Sandro auf jeden Fall viel besser. Aber da geht auch drauf ein, wie man halt auch als Arbeitgeber halt vernünftige Leute halt ködert, ja. Oder welchen Umfeld man schaffen sollte. Und das ist halt weiter gedacht als bei einem Clean-Coder. Da ist also die Botschaften oder die Schlussfolgerungen sind halt ähnliche. Der Weg dahin sind halt andere. Und mir gefallen halt die Wege oder die Begründungen halt bei Software Craftsman halt besser als bei Clean Coder. Aber das ist vielleicht eine Stilfrage. Aber
ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube aber, dass der Weg auch bei diesen Themen gerade ganz wichtig ist, weil wenn du jetzt in dein Team damit gehst und die Uncle Bob-Geschichten rauspackst und so argumentierst, dann ist es viel schwieriger, dafür eine Akzeptanz zu kriegen, was du eigentlich erreichen willst, ja, als du, wenn du die Leute da, ich sag mal, mitnimmst und dann auch ein bisschen intrinsisch motivierst.
Gut, aber ist das vielleicht nicht auch eine Typfrage? Weil ich meine, dein Kollege fand zum Beispiel Clean Coder halt geil.
Der kann das andere ja nicht. Vielleicht muss ich dem, ich werde dem jetzt morgen mal ansprechen.
Oh ja, sprechen mal vorher, das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja.
Weil, also eben mich macht das halt stutzig, weil er das ja halt weiterempfohlen hat. Das heißt, er fand das Buch gut. Und der hat sich wahrscheinlich daran jetzt nicht gestört, wo wir uns dran jetzt stören.
Ja, also wie gesagt, es ist ja auch die Sache, wie du das liest. Ne? Also ich glaube halt, dass du hier ein bisschen mehr reflektieren musst bei Onkel Bob. Und das ist, also die Kernaussage, sagst du ja auch, ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und wenn du Clean Coder da schon liegen hast, dann lies erstmal das und nimm's nicht eins zu eins so wörtlich, was da geschrieben ist, dann hast du es trotzdem sehr viel rauszunehmen, womit du ein besserer Softwareentwickler oder eine bessere Softwareentwicklerin wirst. Und wenn du jetzt keins hast, dann nimm den Software Craftsman. Das ist, glaube ich, also außer natürlich, wenn jetzt einer hier zuhört und sagt, nee, ich mag eigentlich dieses Direkte, diese ganz klaren Ansagen und wenn dann nochmal so ein bisschen erzählt wird von den alten Telekommunikationssystemen, wo irgendwelche Terminals erst ihre Arbeit abschließen mussten, damit er wieder was machen konnte. Also richtig schöne alte Geschichten. 70er Jahre war das, glaube ich.
Ja, genau. Also gut, das war ganz, ganz nett. Aber das war
Diese Geschichten sind ja immer ganz nett, ne? Das ist so, ja, das ist vielleicht in manchen Büchern nochmal netter als die Codebeispiele, wenn welche drin sind, wenn du dann so ein bisschen drüber so sehen kannst, wie war denn das früher, ne? Wenn da noch Lochkarten und alles, ne? Da waren andere Probleme.
Ja. Und auch eine Empfehlung, wenn ihr Clean Coder gelesen habt und das blöde fand, dann auch eine Empfehlung, nochmal Software Craftsman zu lesen.
Genau. Also ist es heute die Premiere. Wir haben der Software Craftsman, würde ich sagen, ist ein großer Klassiker.
Ja.
Und der Clean Coder schafft es nicht, dieses Gütesiegel.
Nein, schafft es nicht. Wir haben jetzt von der Regel abgewichen, weil halt das heißt, als Alternative zu Software Craftsman uns nahegelegt worden ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lesen wir das und wenn wir das schon lesen, dann reden wir auch darüber.
Genau, und ich finde, also ich meine, das müssen wir auch sagen, das kann auch öfters passieren, weil wir natürlich hier Bücher drin haben, die nur einer von uns beiden kennt, wo wir ja auch vielleicht im Gespräch nochmal sagen, schön, dass du es empfohlen hast, aber aus den Gründen ist es vielleicht doch nicht so gut. Also ich würde sagen, das kann ruhig passieren, wir müssen ja ein bisschen spannend halten. Ne? Also.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir deiner Meinung sind.
Mal gucken.
Ja. Jetzt wird das nächste Buch rausgesucht. Ja.
Alles gut. Ja, mal gucken. Wobei, ja, mal schauen. Je nachdem, was wir in der nächsten Folge machen.
Das stimmt. Ich sehe schon. Wir werden das nachher besprechen.
Genau. Große Dinge kündigen sich an. Menschen waren nicht vorsichtig und jetzt zahlen sie den Preis.
Und zack, habe ich sie.
Klick, klack, klick, klack, klick, klack.
Ja. Naja, ja. Und der Daniel arbeitet immer noch an den großen Masterplan, die Sandra zum JavaScript-Pilz zu machen, deswegen.
Ja, das müssen wir nochmal, genau. Vielleicht machen wir auch das nochmal, ja.
Aber alles zu seiner Zeit.
Weil, ja, müssen wir machen. Das gehört nämlich meiner Meinung nach ganz dringend in deine Karriereplanung.
Ja, aber ich habe mir sagen lassen, ich habe keine Karriere.
Oh. Also erstmal, wir sind jetzt im Themenblock.
Ja. Genau, wir haben uns überlegt, wenn wir schon über Software Craftsman reden, ob wir nicht über uns über Karriereplanung reden. Und Daniel war sehr neugierig darüber zu wissen, wie meine Karriereplanung aussieht. Und naja, ich habe gesagt, meine Karriere sah immer so aus, dass ich immer wusste, was ich nicht machen wollte. Und bei allen anderen war ich immer, habe ich eine gesunde Neugier am Tag gelegt und gesagt, okay, ich probiere es einfach mal aus. Und so, ja, so kommt man mich von einem zum anderen Job. Und da, wo ich gesagt habe, ich habe keine Karriere, mir wurde halt, wo ich dann gesagt habe, dass ich mich selbstständig mache, dann waren einige entsetzt und haben gesagt, ich würde damit ja meine Karriere hinschmeißen. Was auch immer die Karriere halt war.
Ja, das ist ja sowieso so ein Begriff. Also, ja, das ist auch manchmal ein komisches Weltbild. Ja, aber trotzdem ist ja irgendwie eine Karriereentwicklung da, ne? Also ist deine goldene Regel einfach nur, wenn es mir keinen Spaß macht, mache ich es nicht mehr? Oder was machst du noch?
Ja, so ich lasse mich auch von Neugier halt leiten. Und wenn mich das was interessiert und was Neues halt ist, dann probiere es halt einfach aus. Also ich bin dann recht neugierig getrieben. Die Frage ist halt auch, vielleicht müssen wir definieren, was Karriere ist. Also ich glaube, mittlerweile kann man sagen, dass es so zwei Karrieren halt gefadelt halt gibt aus meiner Sicht. Aber man kann nicht versuchen, diese Führungsposition Karriere, also die klassische, irgendwie ich bin Techniker, da bin ich irgendwie Teamlead, vielleicht Projektleiter und irgendwann Abteilungsleiter und, keine Ahnung, CTO. Das ist dann eher, wenn du was mit Menschen machen möchtest und Menschen entwickeln möchtest, also, oder Menschen bei ihrer Entwicklung halt helfen möchtest. Ich weiß aber nicht, ob dann halt eine technische Ausbildung dann sehr sinnvoll ist, aber das ist mal dahingestellt. Und dann hast du diese sogenannte Fachkarriere, wo du halt in so einem Unternehmen halt für fachliche Themen halt mal mehr Verantwortung übernimmst. Und das ist halt, ich glaube, das ist, ja, gut, und ich als Selbstständige, ja gut, ich mache meine, ich glaube, ich habe dann die Fachkarriere eingeschlagen. Und ja, die Frage ist, ob oder ob man als Selbstständiger vielleicht nochmal noch einen dritten Pfad an Karriere hat, das ist halt auch mal auch ein guter Punkt.
Ich glaube schon, dass es eher eine Fachkarriere ist. Wenn, also, ich weiß nicht, ob es eine dritte Karriere ist. Also sonst müssten wir die irgendwie spezifizieren, aber von den beiden würde ich sagen, passt die Fachkarriere irgendwie besser.
Ja. Ja, ich denke mal, dass es vielleicht noch ein dritter Pfad ist, weil ich mich ja auch mit Sachen auseinandersetzen muss, die ich als Angestellter halt nicht machen müsste, ne? Und das ist halt, aber ja, wenn ich wirklich nur die zwei anderen nur zur Auswahl hätte, würde ich auch sehr sagen, dass es eine Fachkarriere ist. Außer wenn ich anfangen würde jetzt zu expandieren und Leute einzustellen, dann switche ich ja irgendwann mal von der Fachkarriere zur Führungskarriere. Ne?
Das stimmt. Jetzt überlege ich, was ich für eine Karriere gemacht habe. Ich bin so hin und her gehüpft, oder ich hüpfe hin und her, glaube ich. Also ich habe beide Elemente bei mir drin. Also ich habe jetzt natürlich eher eine fachliche Position, ne?
Ja.
Ich habe das aber nie mein Fernziel ist jetzt irgendwie nicht CTO oder sowas, ne? Oder keine
Was?
Ahnung.
Ich dachte, dass du Frontend-CTO werden möchtest.
Der Frontend-CTO. Da hört die Zuständigkeit an der REST-API aber auf. Oder am GraphQL. Ich weiß nicht, also mich hat immer angetrieben, dass ich mich irgendwie weiterentwickeln und weiterbilden wollte. Und ich glaube, ich bin relativ breit aufgestellt, weil ich jetzt ja auch Erfahrungen habe, so in meinem agilen Coaching und auch die Produktsparte kenne. Aber ich sag mal, der Schwerpunkt liegt eher in der Technik. Und ich habe dann immer das nächste genommen, was so irgendwie, wo ich das Gefühl, wenn ich in der Firma das Gefühl hatte, es bringt mich jetzt nicht mehr weiter. Und das kann ein sehr individuell wahrgenommenes Gefühl sein. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie den alten Arbeitgeber schlecht fand oder sowas, sondern vielleicht einfach gedacht habe, okay, gerade entsteht der Eindruck, ich muss mal was Neues machen oder was anderes, da lerne ich was Neues, dann habe ich gewechselt. Und das war bis jetzt eigentlich immer so ganz gut. Und dann finde ich, dann ist es manchmal eine andere Position, die da rauskommt. Ne? Ist jetzt auch nicht, dass man dann irgendwie Nein sagt, aber ich würde sagen, das Spannende ist die Rolle und die Aufgabe, die damit verbunden ist. Und ich finde den Titel weniger aussagekräftig.
Ja, aber dann, also ich höre jetzt raus, dass wir eigentlich, glaube ich, ähnlich motiviert sind, nur wir halt andere Entscheidungen getroffen haben.
Ja gut, also ich habe ja meine Gründe, warum ich nicht selbstständig bin, was ja nicht heißt, dass ich das nicht gut finde, sondern ich glaube sogar, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist und ein echt gutes Modell, was du da machst. Es sind nur bei mir ein bisschen andere Rahmenbedingungen und deshalb habe ich mich dagegen entschieden und habe es auch, glaube ich, nicht mehr vor. Aber ja, das ist halt einfach immer, ne? Also du hast irgendwie dein Leben und du hast Rahmenbedingungen und die passt, das muss halt zusammenpassen, sodass du dich wohlfühlst. Das ist irgendwie das Allerwichtigste.
Ja, also das ist, ich sag mal so, ich habe ja auch viele mit meiner Entscheidung, mich selbstständig zu machen, halt auch überrascht, weil mir das nicht zugetraut ist. Nicht im Sinne von, dass ich das nicht hinkriegen würde, sondern im Sinne von, dass man sich gewundert hat, weil ich brauche halt immer einen Plan. Und bei der Selbstständigkeit ist eigentlich immer eine große, also zumindest denken immer eine große Unsicherheit. Und ich mache immer noch Pläne und ich brauch immer noch diesen Plan. Aber ich bin halt flexibel genug, halt Pläne einfach mal, wenn die Situation es ergibt, einfach umzuwerfen. Und aber einen Plan zu haben, gibt halt bei mir die Sicherheit. Und ich habe halt auch festgestellt, halt diese Sicherheit kann mir auch eine Festanstellung halt nicht geben. Und beziehungsweise da wurde ich auch von der Neugier bisschen getrieben. Nach Motto, bin da gerade 30 geworden, wo ich diesen Entschluss gefasst habe. Und ich dachte mir so, wenn nicht jetzt, wann dann, ja. Und ich hatte immer die Sicherheit gehabt. Oder das Gefühl der Sicherheit zu sagen, okay, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich immer noch in die Festanstellung gehen. Und das schließe ich auch nicht aus. Also es kann auch passieren, dass ich super duper Aufgabe finde, wo halt eine Festanstellung halt das bessere Modell ist für mich. Also ich, das was mir die Selbstständigkeit halt gelehrt hat, aber sag niemals nie, ja. Also das kann auch sein, dass ich auch nochmal das Modell nochmal wechseln werde.
Vielleicht landen wir ja doch irgendwann beim selben Arbeitgeber und dann...
Naja, mir würde es ja reichen, wenn mit dem selben Projekt ist man dann.
So zum Kennenlernen, so ein bisschen vorsichtig.
Genau. Nur weil das hier gut funktioniert, heißt auch lange nicht, dass das Projekt gut funktioniert.
Ja, das ist, ja. Wenn die Leute sich immer wundern, warum die Stimmung im Podcast so schlecht geworden ist, dann haben wir
genau, vielleicht... Genau, dann wisst ihr warum.
Genau.
Auch schon wieder muss ich den hören.
Ja. Ja, erzähl doch nicht den Unsinn, das sagst du den ganzen Tag, ich kann es nicht mehr hören. Ja,
alles gut.
Aber wenn man jetzt mal auf Karriereplanung geht, also kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ist zum einen, macht euch bewusst, was euer Wert so ist. Ne, wenn ihr merkt, okay, da fehlen Dinge, dann solltet ihr vielleicht auch ein bisschen da rein investieren, das nachzuholen. Man muss aber nicht alles können. Also das ist wirklich, das ist ein absoluter Irrglaube. Es wirkt immer so, dass alle anderen, wer weiß wie, was können und die kochen alle mit Wasser, das ist nicht so wild. Ne? Und der dir vielleicht im Backend noch was vormacht, ist im Frontend dann der dir interessiert zuguckt und sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass das geht.
Genau, das stimmt, aber das ist so, genau.
Ist ja auch okay, ne? Und ja. Sollte man immer im Hinterkopf haben, dass es gibt da keine Halbgötter, auch wenn das hier so wirkt oder irgendwie, oder man bei anderen denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was die Person alles kann. Da sind genauso Schwächen und irgendwas. Also das ist, ich habe schon mal neben einem sehr, sehr guten Entwickler gesessen, den ich immer noch unglaublich schätze. Und aus irgendeinem Grund wollten wir, ich glaube, es war ein Cutter oder sowas, eine ganz normale, einfach verlinkte Liste runterhacken. Und ich hatte damals, also trotz meines riesigen Respekts vor dieser Person, ich wusste halt damals noch, wie man eine verlinkte Liste einfach in Java runterhackt. Also ist ja auch jetzt, ne? Also, und die Person wusste das nicht. Ja, und das war auch okay. Also das war jetzt nicht so, der kann nix, sondern der ist immer noch sehr, sehr schlau. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, da sieht man wieder, alle kochen mit Wasser und dann kann sogar mal der vielleicht juniorigere Kollege oder der weniger erfahrene Kollege nochmal in einem Moment ein bisschen glänzen. Und das ist auch wunderbar, weil man dann auch selber wieder was lernt. Auch mal von den Kollegen, die vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung haben. Und schaut halt, macht euch bewusst, was ihr wert seid. Der Markt ist, glaube ich, gerade sehr, sehr freundlich für Softwareentwickler. Also,
das stimmt.
Da sehe ich überhaupt nicht das Problem, wenn man eine spannende Stelle haben möchte, dass man da nicht gute Chancen haben kann. Und guckt halt, dass ihr, wenn ihr da Lücken noch seht, bei euch gezielt sonst weiterbildet. Also man kann sich ja auch ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man in 3 Monaten ein Bewerbungsgespräch machen möchte bei bestimmten Firmen, dass man vorher sich ein paar Techniken, Technologien doch mal anguckt. Ich kann halt sagen, wenn ich in Bewerbungsgesprächen auf der anderen Seite saß, dass ich meistens gar nicht so interessant fand, wenn mir jemand sagte, oh, ich habe Java 5 von 5 Punkten. Ne? Dann habe ich immer gesagt, oh, ich glaube, das gibt's gar nicht. Also außer du arbeitest an der Sprache mit. Ne? Und ich glaube, sogar die würden das nicht sagen. Also solche Einschätzungen ist nicht gut. Aber und es geht mir auch nicht, was man für alles für fancy Dinge auf der Blockchain implementiert hat. Ja? Kleiner Tipp, falls es ihr das erste Mal zuhört, das hilft bei mir eh nicht. Und
also ich glaube, das wäre bei Daniel sogar ein Argument, den ich einzustellen.
Nein, Quatsch, gar nicht. Nein, das stimmt nicht. Aber ich finde viel spannender, ne, wie entwickelt man Software, was für Probleme hatte man, wie geht man mit Problemen um, was hat man da so für Handwerkszeug. Ne? Also wenn ich jetzt frage, so hey, wie gehst du denn damit um? Was machst du denn, wenn dann was schief geht? Was ist denn zuletzt schief gegangen und was war das Problem und wie habt ihr es gelöst? Ne? Wenn du merkst, wie jemand so arbeitet und das ist so, und das ist ja auch das, warum ich jetzt wieder sage, The Software Craftsman ist da echt ein gutes Buch, weil das da eben da auch ein paar Gedanken zu gibt. Das, finde ich, sind so die entscheidenden Punkte und den Rest kann man, wenn das Mindset stimmt, kann man das den Leuten alles beibringen. Mindset ist, glaube ich, somit das Schwerste, Leuten beizubringen.
Ja, und ich sage auch immer, man muss halt auch Gelegenheiten schaffen. Also muss nicht jetzt die Gelegenheit auch nutzen, aber zumindest muss man halt Gelegenheit schaffen, dass man halt dann in die, halt nicht in einer Sackgasse gerät.
Ja. Und nicht diesen ganz schlimmen Trends nachlaufen. Also wenn man jetzt sagt, ich bin super gut in Java, aber ich kann jetzt das Frontend nicht runterhacken und keine Ahnung was, dann ist es so, dann spezialisiert euch doch da. Also das ist ja überhaupt nicht das Problem, damit Geld zu verdienen. Ne? Und
Also sogar, es gibt sogar Firmen, die halt Leute suchen, die bereit sind, sich nochmal in Kobol einzuarbeiten. So. Und das sind jetzt gerade nicht die Entwickler, die wenig verdienen. Ja.
Aber auch da macht bitte was euch Spaß macht. Also Kobol legt euch da. Also, klar, wenn das
also es gibt wohl Leute, die gerne in Kobol programmieren. Klingt für uns beide vielleicht komisch, aber jeder Jack ist halt anders, ne?
Ne, aber schau mal, ist wieder ein anderes Modell, weil wenn ich dann, wer weiß, was an Kohle verdiene und dann mache ich meine 40 Stunden locker runter, weil das sind jetzt auch nicht die super hippen Unternehmen, wo man das machen muss, das ist dann nämlich irgendein System am Leben halten, bis die Leute mit Java den Rest nachimplementiert haben, ja.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, meistens nicht, also, ne, also man sieht immer wieder Projekte aufkommen und, ja, okay. Aber wenn man sagt, okay, mein Lebensziel, ich bin am allerglücklichsten im Leben, wenn ich jetzt hier so eine Anwendung warten und weiterentwickeln kann oder pflegen kann, ja, und ich bin halt nach 40 Stunden immer sicher fertig, ja, und ich verdiene super viel Geld, weil kein anderer kann dieses System bedienen oder irgendwas machen, okay, ne, dann ist das auch, also finde ich, also wäre jetzt nicht meins, aber das heißt nicht, dass es nicht irgendwie ein gangbarer Weg ist.
Das wollte ich damit sagen, also das ist halt, die IT bietet so viele Möglichkeiten, das sind, und wenn ich mir so stellen, also ich kenne halt von einem Studienkollege von mir, der hat von der Uni an, ist eine Beratungsfirma, die sich auf Kobol-Entwicklung halt spezialisiert hat und der hat erstmal nochmal ein halbes Jahr nochmal gelernt, wie er mit diesem ganzen Kobol-System halt umgehen kann. Also Und er hat definitiv mehr verdient als ich nach der Uni. Also, ja. Wenn das sein Ziel war, dann okay, ja. Obwohl, bei Kobol habe ich, denke ich, immer so, das war einer der ersten DSL-Sprachen, die auf Buchhaltung halt spezialisiert waren. Ja, gut, aber ein anderes Thema.
Die große Kobol-Folge kündigt sich an.
Ja, ich habe, oh Mann, nee. Da muss ich mir doch mal Kobol näher anschauen, ja.
Ich wollte gerade sagen, da müssen wir irgendwie jemanden anderen. Also, wenn ihr einen Daniel kennt, der Kobol kann und schon immer mal einen Podcast machen wollte, ich würde meinen Platz vielleicht für eine Folge. Das ist einfach ein anderer Daniel und eine andere Sandra.
Ja, sag mal so. Es muss ja nicht unbedingt Daniel und Sandra mit Vornamen heißen, aber wenn ihr eine interessante Person kennt, die gerne Kobol macht, dann gibt es einen Tipp. Vielleicht laden wir diese Person dann bei uns in den Podcast ein.
Oder wir machen es doch so, die schreiben uns das Drehbuch und dann lesen wir es einfach vor.
Also das ist auch gut, ja.
Das würde ich auch gerne mal machen. Also, liebe Hörer, bitte dann die nächste Folge auch noch hören, aber...
Ja, Sandra hat Doppelpunkt.
Genau. Sandra, es ist gut. Zeit für das neue Thema. Setup für eine Developer in Klammern Hörerwunsch. Folge 19.
Muss aufklappen.
Muss ich aufklappen? Ja, hast du schon alles vorbereitet?
Ja, natürlich habe ich alles vorbereitet. Und zwar, ich habe da die Stichwörter reingepackt, was man uns da gebeten hatte, mal zu thematisieren.
Aber jetzt lese ich das nicht, also ich lese es vor.
Nein, du sollst es nicht vorlesen.
Aber wir können das ja mal durchgehen. Es sind hier so ein paar spezifische Themen drin. Und das erste Thema haben wir meiner Meinung nach noch nicht genug in diesem Podcast besprochen. Das ist nämlich eine externe, in Klammern, mechanische Tastatur.
Sandra,
lass uns doch mal kurz.
Okay, also ja, sie ist extern und sie ist mechanisch.
Also um was zu sagen, ich glaube, der Hörerwunsch ist älter als...
Ja, ja, das ist 2 Monate alt, alles ja. Gut, alles gut. Nee, aber... ich habe sogar 2 Tastaturen. Also ich bin jetzt auf OS-Layout, aber ich habe noch eine Bluetooth-Tastatur für unterwegs. Und das ist eine Lenovo ThinkPad. War schweineteuer, aber die funktioniert einwandfrei. Und das fühlt sich an wirklich an, wie auf eine ThinkPad-Tastatur zu schreiben. Und wenn ich wieder mal mehr außerhalb von meinen 4 Räumen programmiere, dann werde ich mir wahrscheinlich die nochmal holen, aber in OS-Layout. Ja gut, ansonsten, ja gut, Tastatur, Shakun. Und wir werden das diesmal nicht in den Shownotes verlinken, sondern wir werden halt unsere Hardware-Liste, haben wir es uns auf unserer Homepage gebracht. Und dann werden wir da das entsprechend verlinken.
Genau. Und bei mir ist es meine geliebte Ducky One 3, auch SF. Die geht eigentlich auch schon als mobile Tastatur durch, also die ist nicht sehr groß. Ich habe auch gemerkt, seitdem ich die verwende, dass ich auf dem Tastaturlayout meine Finger so ein bisschen Probleme haben, klarzukommen. Also die flachen, das klappt nicht mehr so richtig. Obwohl ich eine 2. Tastatur habe, die ich zum Beispiel auch am iPad gerne mal verwende oder wenn es irgendwie doch leichteres Setup sein soll. Und das ist noch mit deutschem Layout, weil ich habe mir sie noch keine 2. davon gekauft. Wenn ich noch eine Tastatur dieses Jahr kaufe, kriege ich Ärger. Das ist die Logitech K380. Die hat auch so ein sehr minimalistisches, schönes Layout und die unterstützt bis zu 3 Geräte über Bluetooth. Und das ist auch so eine schöne, kleine, leichte. Und das klappt komischerweise mit dem flachen Layout. Irgendwie macht die irgendwas richtig. Ja, aber ich habe ja meine Tastatur dieses Jahr gefunden. Ich bin immer noch sehr, sehr glücklich. Ja.
Ja, ich bin mal gespannt, wenn Georg seine bekommt, was er dazu sagt. Aber wir werden euch davon berichten, wie immer.
Ja.
Ja, dann die große Frage, 1 Monitor oder 2 Monitor? Oder sogar den Trend zum 3. Monitor?
Wer fang du mal an?
Also ich habe, mein Laptop, nehme ich da vielleicht weg. Also ich habe wirklich einen Laptop im Einsatz mit einer Dockingstation und daran hängen halt 2 Monitore. Da habe ich festgestellt, wo ich diese Liste gemacht habe, ich bin ja richtig nach Oldschool unterwegs. Meine Monitore sind schon 6 Jahre alt. Vielleicht muss ich mit meiner Chefin mal sprechen, dass ich neue Monitore kriege. Und ich bin hier mit 2 Monitoren unterwegs, 24 Zoll, breitere. Und eigentlich gefällt mir das Setup. Sind halt 4K oder HD nur, muss ich mal nur nachschauen. Und ja, das passt. Also ich mag gerne mit zwei. So, ich habe einen Monitor, wo ich genau drauf schaue. Und das andere ist immer so ein bisschen so schräg links, um halt für Doku lesen oder sowas Sachen oder so, also auf Pop, aber arbeiten tue ich immer eigentlich im Frontalen auf einer und links ist halt dann für Dokumentation nachlesen oder wenn man halt halt, ja, also hauptsächlich um halt Sachen nachzulesen.
Ja, bei mir ist es, haben wir auch schon mal in der Folge erwähnt, ein LC Power 27 Zoll, ist nur ein Monitor, der aber auf so einem Monitorarm ist, damit ich da wilde Sachen mit dem Monitor machen kann. Jetzt gerade habe ich den an meinem Mac angeschlossen. Und jetzt habe ich auch gerade zwei Bildschirme, das ist aber die absolute Ausnahme und ich glaube, es liegt eigentlich primär dran, dass die Docking Station, die ich sonst an meinem Firmenrechner nutze, mit dem Mac das nicht so super macht und ich deshalb besser mit zwei Bildschirmen fahre, weil der sonst manchmal den Bildschirm vergisst anzusteuern. Wenn ich arbeite, wenn ich dann das ThinkPad dran habe, dann nutze ich wirklich nur den einen großen 27 Zoll Monitor und das Notebook ist aus. Meistens zugeklappt daneben, weil ich für mich irgendwann gemerkt habe, ich hatte auch schon Setups mit zwei oder drei Monitoren, dass es für mich am besten klappt, wenn ich mich auf eine Sache einfach konzentriere, weil, also jetzt um dein Beispiel zu nehmen, ich lese entweder Doku oder ich schreibe Code, ne? Und dann kann ich auch mit einem Tab oder mit einer Mausgeste dazwischen wechseln, das klappt für mich halt sehr gut. Genau, und da bin ich aus der Fraktion nur ein Monitor.
Ja. Ja, ist so. Aber gut, das ist halt, glaube ich, auch so. Ja.
Und ich kann
die Argumentation mit dem Fokus auch nachvollziehen.
Ja, und ich bin Freund von Fullscreen-Anwendungen. Also ich mache eigentlich so gut wie alles auf Fullscreen. Also außer ja, vielleicht so ein Chat-Client, ne, also die Sandra-App oder der Twitter-Client, die bleiben klein. Und dann wechsle ich halt auch wirklich, also unter Linux wechsle ich dann eher mal Spaces oder so, dass ich woanders mehr das hingehe, wobei das habe ich unter Ubuntu, ich weiß gar nicht, ob es wieder geht, es ging mal eine Zeit lang nicht unter GNOME Shell, dass du so ein 3x3-Grid hattest, das hatte ich früher ganz lange, ganz gerne und dann konnte ich da immer schön drauf rumnavigieren. Ich glaube, die bei GNOME Shell sind nur noch untereinander oder ich muss irgendwas installieren, damit ich mehrere habe.
Ja, du mit Tmux musst du oder Terminator, aber dann bist du es in der Shell.
Ja, ja, aber ich brauche ja...
Tlix kann das auch.
Ja, aber im Terminal ist nicht das Problem, weil das hole ich mir ja immer so über einen Shortcut rein, aber ich hatte so... Also bei mir war zum Beispiel oben links immer der Browser, oben Mitte das E-Mail-Programm, ganz in der Mitte.
Ach so, das meinst du?
Ja.
Das meinst du? Okay. Das, keine Ahnung. Das, also ich habe bei mir alles Fullscreen und ich bin halt, was ich nicht brauche, bin ich auf den, nicht im Fokus brauche, aber relativ mitbekommen möchte, was da geht, dann geht das halt links in den anderen Monitor rein.
Ja, also ja, jetzt habe ich jetzt gerade auch, wie gesagt, jetzt gerade habe ich auf dem Hauptbildschirm, sehe ich nur unseren Studio-Link, dass da alles läuft und links habe ich den Browser offen und gehe entweder durch unser Deck und oder surfe parallel im Netz, um zu gucken, was ich gerade nachgucken muss. Also gerade bin ich auf unserer Seite und gucke mir mein Setup an, weil ich da die Produkte komplett drauf geschrieben habe.
Ja, genau. So ähnlich ist es halt auch.
Ja,
ja, dann nächster Punkt ist, was für Tische benutzen wir? Also ich habe auf jeden Fall einen höhenverstellbaren Tisch. Auch elektrisch und ich habe den von IKEA, den IKEA Bekant. Und das war damals, wo, also damals, das heißt vor 6 Jahren, war das halt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für elektrisch höhenverstellbaren Tische. Und das und funktioniert ganz gut, die Größe ist ganz gut und man hat auch die Möglichkeit, so ein L, aber ich habe so ganz normalen und ich bin damit hochzufrieden. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, vor kurzem neue Tische gekauft, ne?
Also ich selber, ich habe einen ganz Standard Schreibtisch, den ich mal im Fixtures Lagerhaus gekauft habe, weil das so Industrielook ist und ich den einfach unglaublich schön finde. Und als ich ihn damals gekauft habe, das ist jetzt auch schon 6-7 Jahre her, da hatte ich eigentlich noch den Plan, meistens im Office zu sein. Und nicht so oft an dem zu arbeiten. Das ist auch ein relativ kleiner Schreibtisch. Vielleicht ist auch deshalb nur ein Bildschirm hier. Der, aber der tut eigentlich. Ich mag dieses kompakte eigentlich so ganz gerne, aber er ist leider nicht höhenverstellbar. Also wenn ich jetzt nochmal einen neuen kaufen würde, könnte nächstes Jahr passieren, dann würde ich einen holen und dann würde ich das machen, was meine Frau gemacht hat, denn ich habe gerade extra gegoogelt, die hat sich von IKEA auch den, jetzt spreche ich es falsch aus, den Idasen gekauft. Der ist nämlich richtig schön groß und auch höhenverstellbar. Ich glaube, es ist ähnlich wie beim Bekant. Und ja, das war für sie auch eine extreme Verbesserung, gerade so was für Rücken und so angeht. Hat sich das sehr gelohnt. Und ja, wenn ich hier nochmal größere Umbauarbeiten mache, dann könnte es sein, dass ich ja den Schreibtisch nochmal austausche. Wobei ich den hier schon mag. Aber ich finde besser, wenn man sich auch mal hinstellen kann. Ich glaube, das ist gerade bei so Homeoffice auf die Dauer ein bisschen gesünder.
Das kann ich bestätigen. Also meine Buchhaltung mache ich immer im Stehen.
Ja. Externe Maus oder Trackpad, und da waren wir anscheinend so fast einer Meinung.
Ja, also Maus ist eine externe Maus. Ich habe eine Logitech MX Master. Ich würde sie aber nicht nochmal holen, weil ich festgestellt habe, Bluetooth-Mäuse im Homeoffice sind irgendwie... Das ist irgendwie kacke. Also, beziehungsweise ich habe da keinen Nutzen davon, weil Kabel liegt sowieso, weil die ab und zu mal geladen werden muss. Und wenn die mir kaputt geht, dann wird es auf jeden Fall wieder eine kabelgebundene Maus werden.
Ich habe die auch. Mich stört es jetzt nicht. Ich bin eigentlich ganz froh. Also, ich habe das Kabel hier auch liegen. Ich habe jetzt das mir auch gerade, ehrlicherweise, gerade in dem Moment das erste Mal so richtig bewusst geworden. Stimmt, das Kabel liegt. Der ist aber nicht angeschlossen, das Kabel, weil der Akku hält bei mir relativ lange.
Ja, bei mir auch. Das ist, glaube ich, immer noch auf hohem Niveau. Aber ich habe festgestellt, ich brauche diese Flexibilität einer Bluetooth-Maus halt nicht. Und dann kann man auch eine kabelgebundene Maus holen. Ja. Vor allem, jetzt ist halt so, jetzt bin ich mit zwei USB-Port halt am Verbrennen. Einmal für den Dongle und einmal fürs Aufladen. Und deswegen, ja, das ist halt der Hauptgrund an der Stelle.
Ach so, du machst über den Dongle, okay.
Ja, ja, irgendwie... Bluetooth erkennt das irgendwie nicht, oder ich bin zu blöd dafür, das einzustellen.
Bei mir ist also, ich benutze die Maus, benutze ich an allen Systemen und unter Windows, nee, der Dongle ist bei Windows, nee, das kann ja nicht sein, Sekunde, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Jetzt bin ich selber über mein Setup erstaunt.
Gut, dass wir darüber sprechen.
Nee, ach, ich glaube, ich habe den, jetzt weiß ich welchen Dongle, warte mal, ich habe doch einen Dongle wahrscheinlich. Ja, ein Dongle, haha, ich habe nämlich den, ja, also ich habe den Dongle an der Docking Station dran, das klappt super. Und an meinem Spiele-PC sehe ich gerade, habe ich noch einen anderen Dongle, den muss ich meiner Frau mal vorbeibringen bei Gelegenheit, weil die andere Maus hat und sich vielleicht manchmal wundert, oder auch nicht. Aber sonst finde ich die MX Master eigentlich so...
Nein, und das ist eine gute Maus. Also das ist jetzt, ja, also es geht darum, dass ich einfach, ich glaube, ich habe damals eine Bluetooth-Maus geholt, weil das halt en vogue war und darüber nicht nachgedacht habe. Und während der Benutzung ist mir aufgefallen, das ist irgendwie ist das obsolet mit der Bluetooth. Da kannst du auch eine kabelgebundene holen.
Ja, und ansonsten, wenn ich am Mac bin, habe ich das Magic Trackpad, also als separates Trackpad, wobei das Trackpad an den Macs auch gut ist. Kann man gar nichts gegen sagen. Und das finde ich mega. Also ich mag, also Apple hat da ja sehr viel mit Gesten und alles drauf gemacht und das, ich habe noch nie das Bedürfnis am Mac gehabt, irgendwie ein Touch-Display oder sowas zu haben. Das geht über diese Gesten, geht schon sehr viel, sehr gut. Und ich schließe das sogar manchmal mit der Logitech K380 so an meinem iPad an. Und dann habe ich das iPad quasi als Bildschirm und die Tastatur und die Maus davor. Das mache ich, wenn ich irgendwo nicht so viel Platz habe und was tippen will und dann doch ab und zu mal ein bisschen interagieren will. Klingt vielleicht komisch, macht aber eigentlich, glaub, das ist ein ganz gutes Setup.
Ja, da ich ja auch für eine Tastatur für unterwegs habe, habe ich auch eine Maus für unterwegs. Denn wenn ich dann länger am Laptop sitze, da habe ich dann doch keine Lust mit dem Trackpoint zu arbeiten. Und da habe ich eine Logitech MX 2S. Und das ist Vorteil, die ist zwar kompakter, und sie hat den Vorteil, dass sie auch normal über Bluetooth halt an den Rechner angeschlossen werden kann. Da braucht man nicht unbedingt den Dongle dazu. Die ist aber, ja, die ist, man merkt schon, dass sie was kleiner ist, aber als Ersatzmaus hat sie sogar zum Zocken gereicht. Also laut Axel. Deswegen, ja. Ja.
Und final kam jetzt noch die Frage, oder ob man einfach nur das Laptop irgendwie nutzen soll, wo alles kompakt zusammen ist. Also ich habe halt einfach gemerkt, wenn ich mit dem Laptop mich irgendwie auf die Couch setze, weil ich jetzt irgendwie nur was lesen will oder auch den Strom nicht brauche, den Monitor nicht brauche, dass die Umstellung auf der Tastatur mir ein bisschen zu schwer fällt. Also irgendwie passt das nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht quantifizieren. Klappt einfach nicht. Schräge Finger, keine Ahnung. Und dann macht es mir auch keinen Spaß, das so zu machen. Und dann sitze ich lieber am Schreibtisch. Ich war aber früher auch sehr lange ein großer Fan davon, nur ein 13-Zoll-Gerät zu haben und darauf zu arbeiten. Ne? Auch mit dem Gedanken Fokus, nur ein Monitor und so. Heute würde ich da eine Nummer größer den Monitor nehmen und wenn ich irgendwie nur Doku oder sowas lesen will oder mich nur so fortbilde, dann greife ich sogar eher mal zum iPad, muss ich sagen.
Also ich habe auch ein Setup gefahren, wo ich nur am Laptop gearbeitet. Das ist halt, das kommt halt über die Umstände halt an. Das funktioniert halt auch, ist halt ein anderes Arbeiten, aber ich muss sagen, das muss jeder für sich selber herausfinden. Es gibt genügend Leute, die sagen halt, das ist halt alles Dicky-Bunti und viel zu viel Gerät auf dem Schreibtisch und noch mit Clean Desk Policy. Also bei mir sieht es immer aus wie Bombe auf dem Schreibtisch. Also wenn ihr aufgeräumte Fotos von meinem Schreibtisch seht, das habe ich immer fürs Foto nur aufgeräumt. Und ja, deswegen, also ich habe mit beiden Setups gearbeitet und mit beiden Setups konnte ich gut arbeiten. Deswegen, das ist halt, ja, Geschmackssache, wie immer. It depends.
Genau.
So, aber ich habe ja noch ein paar andere Sachen noch drin stehen. Ja, vielleicht Stühle ist noch vielleicht noch interessant.
Genau, also über meinen haben wir sogar schon mal gesprochen.
Ja.
Der ist von der Firma Nitro. Ich habe extra mal nachgeguckt. Nitro Concepts E250 Gaming Stuhl. Hilft auf jeden Fall, wenn man hier mal bei CSGO gewinnen wollt. Also das war war ich im Vorteil, weil Gaming Stuhl. Den habe ich jetzt, ich glaube ungefähr ein Jahr, ein bisschen weniger, und habe ich noch keine Sekunde bereut. Ich finde den sehr bequem, ich mag den, ist ein guter Schreibtisch, würde ich jederzeit, ein guter Stuhl, würde ich jederzeit wiederholen.
Ja, ich habe zwei Stühle, ich wechsle halt. Ich habe einmal den IKEA-Drehstuhl Markus, also, das bietet alles, was ich so brauche. Anhand von einem Drehstuhl ist auch nicht so teuer. Was genauso teuer war, aber noch teurer war halt, ich habe mir einen Fitnesshocker geholt, den Cedo C-Fit. Der ist ganz cool, der ist nämlich höhenverstellbar. Das heißt, wenn ich auch stehe, kann ich ihn so einstellen, dass er mich so ein bisschen hinten unterstützt. Wenn ich dann doch keine Lust hatte, mehr wirklich zu stehen, aber mir auch keinen Bock habe, mich hinzusetzen. Und der hat auch, wenn man sich dann drauf sitzt, hat er auch, der Boden ist halt nicht flach, sondern der ist so kobisch. Das heißt, man ist ständig in Bewegung halt gerade zu sitzen. Also man kippelt halt immer ein bisschen dann links nach vorne und deswegen muss man dann aktiv, das fördert halt das aktive Sitzen. Und ja, da bin ich halt immer so im Wechsel zwischen den, wie ich gerade Bock habe an der Stelle.
Ja. Dann ja. Vielleicht auch noch interessant, Webcam und Mikrofon würde ich einfach mal gerade zusammen abkaspern. Ich habe mir irgendwann eine eigene externe Webcam gekauft, weil ich fürs Homeoffice ein besseres Bild haben wollte und nicht irgendwie nur die Notebook-Cam, die ich glaube bei keinem Anbieter wirklich gut ist. Oder bei
die
keinem
tun, ja.
Und ich habe mir die Logitech Streamcam geholt, weil sie damals, ist ja schon 2 Jahre her, zu dem Zeitpunkt eigentlich ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hatte und gutes Bild liefert, schön klein ist, macht, was sie soll, habe ich mich noch nicht drüber geärgert. Höchstens, dass sie einen USB-C-Anschluss hat, was manchmal doof ist, wenn ich die Kamera zum Beispiel für Streamen an meinen Gaming-PC setzen will, wo nicht so viele USB-C-Anschlüsse, also von den kleinen USB-C-Anschlüssen sind. Und dazu, vielleicht passt das auch gerade noch thematisch, habe ich noch ein Elgato Keylight, für die Beleuchtung. Also ich habe mich dann so ein bisschen auch beschäftigt, dass ich hier vernünftig ausgeleuchtet bin, damit man ein vernünftiges Kamerabild hat. Die Streamcam hat schon ein vernünftiges Mikrofon drin, damit seid ihr schon besser aufgestellt als das, was das Notebook wahrscheinlich mitbringt. Ich habe aber trotzdem noch vom Podcasting das Blue Yeti und dazu von Rode den PSA-1 Gelenkarmstativ. Das heißt, hier ist so ein Arm, der quasi das Mikrofon vor neben die Kamera so ungefähr hält. Das war auch das Setup, was ich in der einen Folge hatte, wo man leider meine mangelnde Mikrofondisziplin hören konnte. Genau, aber wenn ich jetzt normal arbeite und in einem Meeting bin, dann nutze ich die Streamcam und das Blue Yeti quasi für Audio und Bild und bekomme da ehrlicherweise eigentlich immer recht gutes Feedback zurück, dass ich gut ausgeleuchtet bin, dass man mich gut sieht und gut versteht. Ja.
Ja, ich hatte ein Webcam, also ich habe angefangen mit der Logitech C920 HD Pro Plus, das ultimative Modell. Damals war das auch zwei Wochen vor dem ersten Lockdown noch günstig zu haben. Die musste ich aber einschicken und brauchte halt eine Alternative, die jetzt nicht ein Vermögen kostet. Und da habe ich eine Papalock Autofocus Webcam geholt. Die hat auch ein Mikrofon. Und die ist jetzt auch ein bisschen im Dauereinsatz. Also die finde ich jetzt von der Qualität her ähnlich gut wie Logitech. Die Logitech habe ich wiederbekommen, aber naja, jetzt ist das Klappern weg, aber dafür ist das Bild irgendwie komisch. Ich hatte keine Lust gehabt, nochmal sie wegzuschicken. Und da habe ich die Logitech jetzt als Ersatzkamera da. Als Mikrofon. Also im täglichen Arbeiten nehme ich meistens das Mikrofon aus der Papalock, weil ich keine Lust habe, mir so einen Schwengel hier. Und zum Podcast aufnehmen habe ich auch schon erwähnt, einen Blue Yeti. Dann mache ich mir und dann bin ich halt mit der halt an mein Headset angebunden. Und da benutze ich Sony WH-1000XM3. Ich glaube, eine M4 ist mittlerweile auf dem Markt und da müsste die M3 jetzt so ein gutes. Und das ist ein Bluetooth. Deswegen, also wenn ich jetzt keinen Port aufgebe oder normal telefoniere, habe ich jetzt mit Bluetooth. Ich könnte es ja auch als mit Mikrofon verwenden, aber dann ist die halt nicht so gut. Also da ist, glaube ich, die mir das Mikrofon von der Kamera besser.
Ja.
Ja, ich glaube, da sind wir durch, ne?
Genau, und damit kommen wir zu unserem Termin, und zwar im April.
Ja, wir machen wieder ein Ready for Review Review im Discord. Am 22.04. wieder ab 19 Uhr im Review-Channel. Und welche Folge haben wir noch nicht besprochen, aber es wird so weit um die 16, 17 sein.
Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich bin mir gerade aber auch nicht. Ich glaube, wir haben gesagt ab Folge 16, also Abenteuer im TDD-Land.
Ja, ich glaube, das war nämlich. Wir hätten es, glaube ich, beim letzten Mal auch schon besprechen können, aber die Leute, die da waren, haben sie auch noch nicht mal gehört. Darum haben wir gesagt, okay, nehmen wir ab 16. Vielleicht schreiben wir das mal auf.
Nee, jetzt können wir jetzt mal neu entscheiden. Dann kann
ja, genau. Ja.
Genau, nämlich Abenteuer TDD-Land, Klick, Klack, Clean Code und Comics, Follow-up 18 und die Folge, die jetzt noch keinen Namen hat.
Genau. Da müssen wir uns mal noch mal was überlegen.
Ja, das kommt meistens. Spätestens beim Schneiden.
Das stimmt. Das stimmt. Aber diesmal ist mir ja in der Folge ja kein toller Titel eingefallen.
Der dann massiv platziert wurde.
Ja. Ja, ich habe mir schon sagen lassen, also auch wenn ich den Wortwitz ganz toll fand, das gehörte jetzt nicht zu unseren Glanzleistungen an Titeln, aber ich fand ihn trotzdem cool.
Also könnt ihr uns ja mal sagen, wir geben uns echt immer Mühe mit dem Titel, ja. Vielleicht sagt das auch viel über uns aus, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr einen Titel habt, wo ihr sagt, das war ein toller Titel, der war schon super, dann können wir mal.
Nur her damit.
Immer so euer Lieblingstitel. Gerne bei Twitter oder im Discord. Genau, oder ihr sagt uns das direkt im Review, ne? Also
ja.
Folge gut, aber der Titel, was war denn das?
Naja. Aber ihr wisst ja bitte, dann wäre ich interessiert an einen Alternativvorschlag.
Ach so, ja, da muss man gegebenenfalls die Folge nochmal hören, ne?
Nein, mal nicht, aber dann können wir das Repertoire halt erweitern mit Ideen.
Einen Titelgenerator mal schreiben. Kommt auf die Liste.
Genau.
Genau. Und ja, ihr seid immer noch in unserer stetig wachsenden, kommt immer wieder jemand mal mit dazu, ne?
Ja, du hast sogar schon mal Bots jetzt eingeladen.
Ja, wir haben sogar einen Bot. Der ist aber nur genau dafür da, wenn wir, es war für ein Experiment, ich konnte ihn eigentlich schon
genau, alles gut, alles gut, alles gut.
Aber ja, genau, also wieder Struktur. Wir haben einen Discord-Kanal, da könnt ihr gerne reinkommen. Der ist verlinkt auf der Webseite und bestimmt auch in den Shownotes jetzt, wo ich es erwähne. Und wenn ihr den Discord gleich in Aktion erleben wollt, dann kommt doch vorbei am 22.04. 19 Uhr in den Ready for Review Discord. Und da sind wir dann im Review-Sprachkanal.
Genau. Dann gehen wir mit euch die Folgen durch und reden über die Folgen mit euch. Vielleicht habt ihr da Fragen oder Anregungen. Und da ist schon mal das eine oder andere Thema für diesen Podcast wieder rausgefallen. Und ja, wir machen das erstmal wahrscheinlich wieder Timeboxen eine Stunde. Aber wie wir uns kennen, sind wir flexibel genug, wenn es interessant ist.
Und der ist auch perfekt durchgeplant, da kümmert sich die Sandra drum.
Ja, tue ich.
Ja, nicht als letzte Mal, ja?
Ja, genau. Ja.
Das sind so eine richtige Review-Vorstellung, ne? Oh, ist auch ein Thema, worüber wir mal drüber sprechen können, das Review, wie wir das gut finden, wie man ein Review machen sollte.
Oh ja, das können wir gerne machen. Warte mal, kann ich ja gleich mal hier Thema,
Review. Gott sei Dank noch ein Thema, ich hatte schon Angst.
Ja, genau, die Liste ist schon kürzer geworden, ne?
Ja, der Druck, ne? Genau. Was aber immer länger wird,
ja,
ist unsere Konsumspalte. Die Sandra, es ist die Sandra-Spalte. Heute ist es die Sandra-Spalte, denn ich habe eben noch panisch gesucht und musste dann unter Tränen der Sandra gestehen, dass ich nichts für die Konsumspalte habe.
Genau, da wurde und so viel Sand gesagt, der Sandra, du hast aber sehr viel Zeit, wenn du ständig die Konsumspalte füllen kannst.
Ja, genau, aber kann ich mich ja jetzt schon mal aus dem Podcast verabschieden.
Naja, ich sag mal so, ich habe ja auch einen Trick. Tue immer, sobald mir was ins Auge fällt, tue ich das schon mal in die Konsumspalte rein. Das heißt aber nicht, dass ich es unbedingt im Podcast. Und heute war das so, dass ich eigentlich nur eins mitgebracht habe, aber ich kann zu vielen was sagen, weil die auch schon was länger da abgehangen haben.
11 weitere Dinger liegen hier bereit. Ne? Hat Sandra alles vorbereitet? So viel kann ich gar nicht konsumieren. Ja? Also das ist,
hallo, das ist aber jetzt nicht so, dass ich das in den 2 Wochen das konsumiert habe, sondern da sind sogar Sachen dabei, die schon ein Jahr dahin drin hängen.
Ja.
Also, ja, ich nehme meinen Job hier ernst.
Ich habe die ganze Zeit Druck mit der Webseite, weißt du, da kann ich nicht auch noch irgendwelche...
Ja, und so hat jeder seine Verantwortungsbereich.
Manche sind 4 Monate alt von den Themen, ja.
Ja, gut, dass wir vor 4 Monaten umgezogen sind.
Ja, sonst wären die nämlich noch viel, viel älter. Das nee, eine, der ist schon mit Geburt des Podcasts ist das hier reingekommen und wartet darauf, dass du keine anderen Konsumthemen hast.
Ja, genau.
Ja, aber das ist jetzt heute keine Resteverwertung, das sind alles,
nein,
wenn ich es richtig sehe, sind das 4 brandneue Konsumthemen.
Ja, nein, aber das sind halt so richtig coole. Also, ich hatte das schon, glaube ich, in einer der Folgen vorher gesagt, ich habe das Buch eigentlich zu Ende gelesen, Das schwarze Schiff von Philipson, von Philip Patterson, so, Entschuldigung. Und das ist ein Erstlingswerk von ihnen, so wie ich das verstanden habe. Nichtsdestotrotz recht gut. Am Anfang erinnert es mich so ein bisschen an Alien, nur irgendwie andersherum. Also es geht halt darum, dass halt ein Kriegsschiff, ein Raumschiff halt, da geht der Antrieb kaputt und dann treiben sie herum und dann finden sie halt ein leeres Raumschiff von Außerirdischen und es scheint irgendwie leer zu sein. Und ja, dann retten sie sich auf diesem leeren Raumschiff und versuchen halt da zu überleben. Und so wie im guten Alien-Film, nach und nach werden sie weniger. Und ja, das war also, das Ende hat überrascht. Aber es war spannend geschrieben und ich habe das Buch auch nicht weggelegt, sondern bin halt in der jeden freien Minute da weitergelesen. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es halt ein sehr gutes Buch ist.
Aber wenn es andersrum wie Alien wäre, hätten dann nicht die Menschen auf das Schiff gehen müssen und dann die Aliens eins nach dem anderen?
Ja, das stimmt, aber die das Spiegelbild ist halt hier, dass halt dass Alien nicht zu den Menschen kommt, sondern die Menschen zum Alien.
Ach so, ja, okay. Und dann sagt das Alien,
das war, oh. Das war hier mein Spiegelbild.
Lieferservice.
Frei Haus. Ja. Also wie gesagt, es erinnert halt einen, von der Aufmachung her wie Alien, nur andersherum. Ja. Ja, und dann, ja, wie er schon in den letzten Folgen mitbekommen hat, ich spiele zur Zeit sehr viele Brettspiele. Und wir haben jetzt mit meiner Brettspielrunde haben wir Pandemic Legacy angefangen, Season 1. Und das suchtet mega. Also wir treffen uns jetzt sogar zweimal die Woche, weil das so suchtet. Und ja, und dann lernt man halt, so eine Pandemie bekämpfen, das ist gar nicht mal so einfach.
Das ist aber so ein Spiel, das kann man nur einmal spielen, ne?
Genau, das ist ein Legacy. Also ich habe auch das Pandemic, das normale, das kannst du immer wieder spielen. Das ist auch sehr cool. Das würde ich auch empfehlen, auch als Einstieg, um sich mit dem Spielprinzip halt vertraut zu machen. Und das Legacy ist halt so Next Level. Und es ist wirklich so, du beklebst das Spreadbier, du kriegst da Kampagnen, du musst Spielmaterial zerreißen. Also das Spiel kannst du danach halt wegwerfen. Das ist wirklich nur einmalig zu spielen. Das macht aber super viel Bock und ist ein kooperatives Spiel. Das spielt man halt zusammen wieder, also eine Rolle, aber man muss da schon viel diskutieren. Und halt zusammen halt eine Lösung halt ausarbeiten. Und das ist halt, und wie gesagt, wir treffen uns jetzt schon mittlerweile zweimal die Woche, weil das halt so mega suchtet an der Stelle.
Und, macht ihr wirklich alles kaputt oder seid ihr Kategorie kopieren und anders aufschreiben?
Ja. Hier musst du es wirklich, das geht auch nicht anders. Du kriegst zum Beispiel Bonuskarten, die du aufruppeln musst, ja. Wie willst du das wiederverwerten an der Stelle?
Ach so, okay, ja.
Ja, und das ist halt auch an vielen, ja, und das geht auch nicht, du musst auch das Spielfeld richtig bekleben. Sonst macht das auch das Spiel keinen Sinn an vielen Stellen. Deswegen. Also wegen Nachhaltigkeit kann man natürlich dieses Fass jetzt aufmachen. Mir ist es schon bewusst, dass es jetzt nicht nachhaltig ist, aber ja gut.
Interessant, dann, dieser Trend, ne? Also es gibt so viele Spiele inzwischen, die du dann nur einmal spielen kannst. Also da hast du sicherlich lange Spaß dran. Ich meine, man hört ja jetzt raus, dass ihr das jetzt mehrfach spielen könnt, ne? Also jetzt schon eine Weile.
Ja, genau, es sind sehr 12 Kampagnen, also da wird halt ein Jahr halt simuliert. Und das sind 12 Kampagnen, die man spielen muss. Also das ist jetzt, das ist halt, also ich meine, bei Videospielen machst du dir meistens auch keine Gedanken drüber, dass du es noch einmal spielen kannst. Da ist ja Argumentation, dass du es halt früher halt weitergeben konntest. Heute kannst du bei Steam und sowas ja auch das nicht mehr weitergeben. Deswegen, das ist halt, also hat schon so ein bisschen Verwandtschaft mit einem Videospiel an der Stelle. Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch solche Spiele, die nur einmal spielst, die man auch weitergeben kann. Also wo man nicht unbedingt das Material kaputt machen kann. Das würde ich dann auch gleich im Anschluss nochmal ein paar, zwei davon vorstellen.
Und wie ist das jetzt? Du spielst mehrere Kampagnen. Also das heißt, ich kann die erste Kampagne auch nicht verlieren? Oder kann ich die erste Kampagne verlieren und dann, ja, dann
war's? Okay, dann geht's halt weiter, genau. Wenn du die Kampagnen verlierst, hast du nochmal einen Versuch, sie durchzuspielen. Wenn du das dann beim zweiten Mal nicht schaffst, dann geht's halt weiter. Und da kommst du zur zweiten Kampagne und die bauen auch aufeinander auf. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, ich spiele jetzt mal die dritte und dann die vierte. Das geht halt nicht. Du hast halt so einen Stapel, wo die, die du bei bestimmten Ereignissen halt auch die Karten halt nehmen darfst. Und da steht halt, wie sich das Spielfeld halt verändert oder die Situation sich halt verändert. Die nennen das halt Einsatzbesprechung.
Also ist das dann, wenn ich, sagen wir mal, ich mache jetzt die erste Kampagne, also ich habe es ja noch nie gespielt und ich spiele das richtig gut, also ich mache die erste Kampagne so mit Sternchen, habe ich in der zweiten Kampagne einen Vorteil oder andersrum?
Ja,
oder?
Genau, du hast einen Vorteil und einen Nachteil. Du kriegst halt, du kriegst weniger Bonus-Ereigniskarten, wo du so Sonderfähigkeiten kriegst, die werden dir dann weggenommen. Auf der anderen Seite kriegst du Bonuskarten, wo du dann, bevor du die nächste Kampagne spielst, halt schon mal ein paar Sachen halt zu deinen Gunsten halt verändern kannst.
Ach so, okay. Aber das ist, also gut, ja. Das heißt also, ich kann mir auch nach mehreren Kampagnen schon so einen gewissen Puffer irgendwie erspielen, oder?
Nee, das will ich. Du kriegst den Bonus halt immer so speziell für die nächste Kampagne neu. Du kannst aber keinen Puffer halt in dem Sinne halt. Was du schon machen kannst, ist, nach jedem Spiel, nach jeder Kampagne, was du gespielt hast, kannst du dir so Fortschritte aussuchen. Aber das ist wirklich unabhängig von, ob du gewonnen oder verloren hast. Und die kannst du dann halt dir aussuchen und dann halt deinen Charakter halt. Ich muss sagen, so desto mehr ich darüber nachdenke, also ich bin jetzt kein Pen-and-Paper-Spieler, aber das erinnert mich so manchmal, was mir die Leute so erzählen, wenn sie Pen-and-Paper halt spielen. Da ist ja auch so ein Charakter, wo du den dann weiterentwickeln kannst und solche Sachen. Also okay. Das hat schon. Ich würde nicht sagen, das ist 1:1 vergleichbar, aber an vielen Stellen erinnert mich das schon.
Die haben wahrscheinlich Elemente, die passen, rausgeholt, ne? Also das ist ja...
Ja. Aber mein Tipp ist halt, bevor man mit Pandemic Legacy anfängt, würde ich doch schon empfehlen, das richtige Pandemic zu spielen, um das Spielprinzip, um die Spieldynamik schon mal kennenzulernen.
Genau, und das testen wir ja quasi in Ready for Mensch ärgert dich nicht. Da bin ich gespannt.
Anekdote, ich glaube, wir müssen die Kalendereinladung anders benennen, weil den hatte ich zwar in meinem Familienkalender gehabt und Axel halt meinte so, ja, er dachte, das wäre eine Podcast-Aufnahme, die das aus Versehen mit dem Familienkalender gelandet ist.
Nee. Da muss er sich umgewöhnen.
Aber wie gesagt, nee, das so, da habe ich gesagt, nee, das musst du deinen Samstag jetzt anders planen, es gibt Döner.
Also der Druck ja noch größer hier, aber ja.
Ja, alles gut.
Du kannst ja aussuchen, ja, was es zu essen gibt, ne? Also von daher.
Ja, aber ich habe das weiter delegiert und da kam die Entscheidung Döner. Mit der Begründung, Pasta hat er schon selber gemacht. Döner noch nicht.
Ja, aber noch nicht so gut wie ich.
Ja. Oh Gott. Das ja, Daniel, von dir kochen lernen heißt siegen lernen, ne?
Oh Gott. Meine Frau macht das viel besser. Aber ja. Geht dein Drucker gerade?
Nein, das ist meine Rollos.
Ah. Wir haben 10 Uhr. 20:53 Uhr.
Oh. Ja, und die Rollos. Ja, meine Uhr ist da. Eigentlich sollten sie um 10 Uhr runter. Das heißt, meine Zeitschaltuhr geht 7 Minuten zu früh.
Oder wir haben echt irgendwie ein Delay. 7 Minuten.
Nein, meine Zeitschaltuhr für die Rollos geht einfach 7 Minuten zu früh.
Frechheit.
Ja. Aber so ist das. Aber das kannst du ja wunderbar wieder rausschneiden.
Ja, nicht jetzt, wo ich es erwähnt habe. Aber wir können ja mal gucken. Mal schauen. Wenn ihr jetzt, genau, wenn ihr das jetzt nicht hört, dann habt ihr es geschafft.
Ja. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, wer kooperative Spiele mag und gerne die nach den Spielen weitergeben würde, dem kann ich Time Stories empfehlen. Das ist halt auch, das ist von der Story ist halt, ihr seid halt eine Mannschaft, die halt in Zeitkapsel zurückreist und ihr müsst halt die Zeitlinie wieder gerade rücken. Und da habt ihr halt einen bestimmten Zeitpuffer Zeit. Wenn ihr das nicht geschafft habt, dann fängt ihr halt wieder von vorne an. Habt aber schon das Wissen, was halt da passiert ist. Das halt die Kampagnen zu denen, das ist halt wieder, die wissen halt auch, wie man halt Kohle macht. Wenn man das Grundspiel kauft, ist eine Kampagne mit dabei. Die restlichen Kampagnen muss man sich dazu holen. Mittlerweile gibt es auch eine zweite Auflage von Time Stories mit anderen Kampagnen. Das heißt, zu jeder Time Stories, glaube ich, also bei der ersten Ausgabe, glaube ich, 6 oder 7 gab es. Und die zweite, dann wird das halt immer mehr weiterentwickelt. Vom Spielprinzip war das halt auch cool und das ist auch nicht unbedingt um einen Abend durchgespielt. Das heißt, man kann auch dann die Kampagnen den Status halt speichern, in Anführungsstrichen. Und wir haben halt einen ganzen Samstag dafür schon gebraucht. Also früh anfangen, um halt das halt zu spielen. Also eigentlich so ein für ein verregnetes Wochenende eine super Sache.
Schön.
In die ähnliche Richtung geht es halt auch Winter der Toten. auch halt ein kooperatives Spiel. Das kann man aber, der Spielpass ist zwar, hat man da auch Kampagnen, die man spielt, oder Aufträge, die man dann, aber die kann man halt mal wieder, aber das ist halt die Spieldynamik. Und das ist halt, das geht, da ist man halt eine Zombie, also eine Zombie-Apokalypse. Und so wie man das von Walking Dead halt kennt, muss man halt, Kampagnen halt spielen, bestimmte Aufträge halt erfüllen, wie, keine Ahnung, Essen suchen oder halt Menschen retten. Und das halt auf dem Spielbrett und mit Zombies halt. Das ist aber auch ein kooperatives Spiel. Nur mit da ist es halt das Interessantere. Es kann sein, dass ein Verräter unter euch ist. Der versucht halt, muss auf der stupide Art und Weise halt versuchen, halt das Ziel der Kampagne halt zu unter zu kopulieren. Und dann, und am Ende wird halt geguckt, wenn das Spiel halt vorbei ist, wer eigentlich der böse Wolf ist. Und am Ende gewinnt dann wirklich nur einer, denn gegenüber den Kampagnenziel, was für die Gruppe interessant ist, hat jeder noch seine Einzelziele. Und das muss halt auch noch erreicht werden. Also, da ist halt auch eine interessante Spielkombination, kommt dann dabei raus. Das kann man aber auch mehrmals spielen, obwohl die Aufträge immer bekannt sind. Aufgrund dessen, dass du diese immer wieder andere Einzelziele kriegst. Oder der Verräter halt. Unterschied, also auch im Verrätersarbeit sein kann, kannst du es immer wieder spielen.
Spannend. Das klingt auch gut. Ja.
Ja. Ja, das verlinke ich euch alles natürlich wie immer. Und ja. Und das war's von der Sandra-Spalte.
Die Sandra-Spalte, ja. Wir haben es geschafft.
Ja, wieder mal.
Sehr schön, sehr schön. Ja, dann sind wir jetzt durch. Und
ja, heute dann würde ich sagen, wir beide sehen uns am Samstag.
Ja, genau. Ready for real life. Und wir hören uns dann in so 2 Wochen wieder, plus minus.
Ja.
Ja, wir müssen ja gucken. Die nächste Folge muss ich wieder kurz vorher dann fertig haben. Ah, da habe ich ja jetzt Zeit.
Ja, ich dachte, du machst das nächste Woche fertig.
Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich wollte vielleicht mal ein anderes Schnittprogramm ausprobieren. Habe ich ja jetzt Zeit für.
Ja. Ja, das...
Nach dem Erfolg mit anderen Mikrofonen.
Oh, aber mach ein Backup, ne?
Das sowieso. Also ich mache immer ein Backup. Ich kopiere, also vielleicht auch im Workflow ist es immer interessant. Ich habe meinen Studio-Link-Ordner, der auch gebackupt wird. Und die Dateien kopiere ich immer raus und verarbeite sie dann, damit ich die Originaldateien behalte. Da habe ich sonst keine Lust drauf. Genau. Eigentlich ganz, ganz einfach. Wir müssen übrigens noch drüber sprechen, dein Cloud-Backup, deine
Erkenntnisse. Ja, damit müsste ich jetzt mal damit anfangen, aber du kennst das mit der Lebens-To-Do-Liste, ne?
Ja, yeah, langsam ist Druck da, ne?
Ja, ich weiß, aber die Karte hat es noch nicht mal hier auf dem Board geschafft, deswegen habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
Sekunde, das können wir gerade ganz
ändern. Ja. Ich mache das, wenn wir keine anderen Themen mehr haben.
Was soll das denn heißen? Das ist mein Spruch hier, ja?
Ja, aber der ist so gut, du weißt doch, ich lerne von den Besten.
Sandras Backup in der Cloud und ganz hoch schiebe ich das, ne? Habe ich richtig
verstanden?
Ja. Ja, genau.
Aber ich weiß nicht, ob ich das noch vor der Java-Lens schaffe.
Kein Druck.
Nee, ich sowieso nicht. Ja, ich sowieso nicht.
Aber jetzt ist es das nächste Thema. Jetzt muss ich jetzt echt vorsichtig sein, sonst kriege ich das echt irgendwann
ja, wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe zwar einen Dachschaden erlitten, aber das mit dem Deckkarten hohen Unterschied, das kriege ich noch hin.
Ihr, du hast ganze Themenkategorien verschoben. Ja.
Ja.
Sonst gibt es das Thema da drunter. Oder das Thema da drunter.
Genau, ja. Aber dann da habe ich noch eine Idee, bevor wir das Thema da drunter machen. Ja, aber gut.
Aber das Thema da drunter ist auch nicht schlecht.
Ja, aber dann muss ich mich wieder reinhören.
Ja, ich mache das den ganzen Tag. Ich mache nichts anderes mehr.
Echt? So schlimm?
Ja, doch. Doch, nee, okay. Ich finde das gut, aber ja.
Okay.
So, langsam mit anstrengend, Leute, ne?
Genau, jetzt haben wir maximal Verwirrung gestiftet.
Genau, aber das ist gut, weil wir nur das Thema von Sandra von der nächsten Folge vorweggegriffen haben.
Sehr also, schön. Nein, vielleicht gibt es sogar nächste Folge eine Überraschung.
Eine ganz tolle Überraschung, definitiv.
Ja, also Überraschungen sind immer toll, egal was da kommt.
Und wer im Discord ist, kann es schon erahnen.
Ja.
Ganz, ganz, ganz billige ganz Werbung.
Ja.
Oh. Sehr schön.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Dann dir einen schönen Abend.
Ja, genau. Euch eine tolle Woche und wir freuen uns auf jedes Feedback zu der Folge. Wir sehen uns sonst gerne im Discord oder in unserem Review. Und ansonsten in so plus minus 2 Wochen kommt schon die nächste Folge.
Vor eurem Gerät.
Genau. Auf der Plattform eurer Wahl.
Mit dem Gerät eurer Wahl. Mit dem Kopfhörer eurer Kabel. Oder wie auch immer. Oder an den Orten eurer Wahl.
Genau, wir sind überall.
Wir sind überall.
Außer Audible anscheinend. Aber da arbeiten wir dran.
Genau. Also das mit dem Audible ist an uns herangetragen worden. Wir checken das mal.
Genau, es sollte drin sein. Die UI sagt
genau, die berühmten letzten Worte. Sollte funktionieren.
Wir haben jetzt mal ausgeschaltet und wieder angeschaltet.
Reboot tut gut.
Genau. Aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist ja alles Magie. Ich war überrascht, dass wir Leute haben, die Audible nutzen für Podcasts. Aber ja, kann jeder natürlich, wenn man sonst Audible auch toll findet. Wir kommen auch irgendwie dahin.
Kein System ist vor uns sicher.
Genau. Doch 1-2 Anbieter sind noch da, weil das ist mir zu kompliziert gewesen, das jetzt alles einzurichten bis jetzt. Aber ja, würden wir für euch auch gerne machen. Genau, wenn ihr uns also jetzt nicht hören könnt, sagt Bescheid.
Genau. Also wenn euch da jetzt noch ein Anbieter fehlt, gerne Bescheid geben. Wir versuchen es möglich zu machen. Gut, genau. Aber jetzt ist Feierabend. So.
Jetzt ist Feierabend. Wir wünschen euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.